uns über Gott unterhalten, der uns hält, der uns nicht im Stich lässt, der uns nicht allein lässt. Er ist der treue Vater. Mein Thema ist, Gott lässt dich nicht untergehen. Die ganze Wochenende steht unter dem Thema, alles ist Gnade. Alles ist Gnade, was mit unserem Leben passiert. Du bist gesund, das ist Gnade. Dass du bis jetzt gesund geblieben bist, bis jetzt noch lebst. Andere sind schon in jungen Jahren gestorben. Das ist Gnade, dass wir noch leben. Es ist Gnade, dass du Kind Gottes sein darfst. Dein Geschenk des Himmels. Dass Gott dich liebt, das ist Gnade. Und dass du weißt, ich werde von Gott geliebt, ich bin ein Liebling Gottes. Gnade. Dass Gott zu einem steht, das ist Gnade. Weißt du, und das ist toll zu wissen, ich bin ein Begnadigter und ich lebe aus der Gnade. Dass mir Menschen dienen, dass mir Menschen helfen, dass mir Menschen zur Seite stehen, ist nicht so selbstverständlich. Es ist Gnade. Alles ist Gnade. Und das ist die Botschaft, die mich die ganze Woche bewegt, das ganze Wochenende. Ich bin eigentlich hier aus Gnaden, ohne Verdienst. Gott hat mich erlöst und errettet aus Gnade. Ich kann mich nicht rühmen. So, Gott lässt dich nicht untergehen, ist mein Thema. Und ich möchte dich zuerst ganz herzlich einladen zu den nächsten Themen. Am Sonntag, also morgen früh, werden wir über den Tod sprechen. Der Tod ist entmachtet. Du musst vom Sterben keine Angst haben. Etwas, was mich bewegt hat, dass ich zu Gott gekommen bin. Und der Grund, warum ich zu Gott gekommen bin, ich habe so furchtbar Angst gehabt zum Sterben. In unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es eine Typhus-Epidemie. Und so wie Jungs halt sind, ich bin zum Fenster im Leichenhaus eingestiegen und was sehe ich? Meine Nachbarn aufbewahrt. Und die wurden da gewaschen oder was weiß ich, was man gemacht hat mit ihnen. Auf jeden Fall eingesagt. Und ich habe gedacht, eines Tages liegst auch du da unten. Und eines Tages waschen die dich auch ab und sagen dich ein, soll das wirklich alles sein? Was ist der Tod? Und ich habe mir so viel, die ganze Zeit, bevor ich Christ geworden bin, mir Gedanken gemacht über das Sterben und den Tod. Ist dann wirklich alles zu Ende? Hört damit alles auf? Gibt es eine Antwort, bis ich zu Jesus gefunden habe? Und da habe ich die Antwort gefunden. Und darüber werde ich morgen mehr sagen und mehr sprechen. Ich lade also dich herzlich ein zu diesem Thema. Tod, der Tod ist entmachtet. Dann am kommenden Mittwoch werden wir über Einsamkeit sprechen. Mach Schluss mit der Einsamkeit. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bin einsam, ich kann das gar nicht behaupten, gar nicht beweisen. Ich habe den Vater, ich habe den Sohn, ich habe den Heiligen Geist. Ich kann gar nicht einsam scheinen. Schon die Trinität, die Gottheit ist an meiner Seite, da kann ich gar nicht Angst haben. Dann gibt es noch die Engel, die mich behüten, bewahren, verstehst du? Und dann gibt es auch noch den Teufel, der mich ärgert. Den gibt es auch, verstehst du? Also ich habe mindestens 5 geistige Wesen um mich herum. Ich kann gar nicht einsam sein. Und dann habe ich so viele Geschwister und Freunde. Als ich Christ wurde, habe ich zuerst einmal gedacht, weißt du, du verlierst alle deine guten Freunde, die wollen gar nicht mit Gott gehen, die machen da gar nicht mit. Aber ich habe inzwischen, seitdem ich Christ bin, so viele Freunde gefunden, also die mich lieben, die mich mögen, die mich verstehen. Und die anderen, die mich nicht verstehen, die lassen mich stehen. Ganz einfach, kein Problem. So, komm und hör dieses Thema am Mittwoch, wird das Thema sein, mach Schluss mit der Einsamkeit. Dann am Freitag, kommenden Freitag, wird das Thema sein, wie sucht man Gott? Wie sucht man Gott? Wir haben Gott verloren aus dem Auge. Wie sucht man Gott? Natürlich im Beten oder Bibel lesen oder in die Kirche gehen. Aber ich möchte dir einfach ein paar Gedanken geben, wie Gott mir gezeigt hat im Laufe meines Lebens. Wie finde ich Gott? Wo finde ich Gott? Gott findest du bei den Armen, bei den Kranken, bei den Aussätzigen. Du findest Gott bei Menschen, die in Not sind, die in Schwierigkeiten sind. Dort findest du Jesus. Du findest Jesus nicht in der Kirche, weißt, da findest du Glanz und Gloria, ein paar Kerzen und Klimbim. Aber du findest Jesus, wo die Menschen leiden. Im Krankenhaus begegnest du Jesus mehr als in der Kirche. Weißt du, da beten die Leute. Da, wo die Not ist, wo die Not am größten ist. So, wo finde ich Gott? Nur ein paar Gedanken, so als Anregung. Kommenden Samstag, so Gott will und wir leben. Gott fängt was Neues an, auch hier bei uns, in unserem Leben. Jeden Tag fängt was Neues an und dann Gott sendet seine Boten. Wir gehen ja auf Advent und Jesus kommt wieder und oder Jesu Geburt, Jesu kommen in diese Welt. Das sind so die Themen. Gnade, das ist alles Gnade, dass du hier bist, dass wir diese Botschaft des Evangeliums hören und verstehen. Weißt du, so viele Leute verstehen nicht das Evangelium. Milliarden von Menschen sind auf dieser Welt, die leben an der Wahrheit, am Leben vorbei. So, es ist Gnade, dass man dir vertraut. Es ist Gnade, dass dir die Sünden vergeben sind und dass du das weißt. Mir sind meine Sünden vergeben. Also das ist Gnade, dass du überhaupt glauben kannst. Glaube ist nicht jedermanns Ding. Dass du einfach an Gott glauben kannst, dass sich Gott dir offenbart hat, dass du dem Herrn Jesus begegnet bist, dass du den Heiligen Geist hast, das Zeugnis des Heiligen Geistes hast. Das ist Gnade. Das ist nicht so selbstverständlich. Alles ist Gnade. Dass du noch nicht untergegangen bist. Stell dir vor, du hättest untergehen können. Mit dir hätte ein Unfall passieren können. Aber du bist nicht untergegangen. Im Gegenteil, Gott ist dir nachgegangen und bis heute hat er dich bewahrt. Da gibt es einen Spruch in der Bibel oder einen Satz in der Bibel. Samuel macht einen Erntedank-Gottesdienst oder er preist Gott. Ebenezer, bis hierher hat Gott mir geholfen. Bis hierher. Und Gott hat dir bis hierher geholfen. Gott will, dass du lebst. Nicht untergehst, sondern dass du lebst und das Leben genießt. Und zwar in allen Zügen, alle Register ziehen. Du lebst nicht ewig hier auf dieser Erde. Deshalb, du bist hier nur im Durchgang. Und deshalb, was du heute tun kannst, tu es. Genieß das Leben, gebrauch das Leben. Freu dich an deinen Kinder, an deinen Kindern. Freu dich an deinen Mann, freu dich an deine Frau. Freu dich an dem, was du hast. Freu dich an diesen Dingen, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht hast du es morgen gar nicht. Du weißt gar nicht, ob du noch all diese schönen Segnungen hast und das Bequeme und Schöne. So, genieß das. Du genießt deine Gesundheit. Nur, wo Gott nicht das Haus baut, heißt es einmal in der Bibel, da arbeiten der Arbeiter umsonst. Oder wo der Herr die Stadt nicht bewacht, da wacht die ganze Sicherheitsdienste umsonst und vergeblich. Da, Gott will, dass du lebst. Deshalb, Gott hat dich hierher gestellt, in diese Stadt, in dieses Land. Du hättest auch woanders zur Welt kommen können. So, dritte Welt, in Russland, in der Sibirien vielleicht. Verstehst du? Obwohl die Menschen dort auch glücklich sind. Aber du bist hier. Das ist alles, was du brauchst, da, ja, alles Mögliche. Du musst nur ein bisschen mit Schnalzen, mit den Fingern und schon gucken sie dir und fragen, was kann ich ihnen tun und wie geht's ihnen? Hör die Worte Jesu, dann hast du ein Fundament in deinem Leben. Es ist Gnade, dass du es verstehst, auch das Evangelium, die Bibel. So, es ist Gnade. Gott will nicht, dass du untergehst. Im Gegenteil, sondern das alles, was du aufgebaut hast, für dich für Ewigkeit erhalten bleibt. Eigentlich müssen wir alles da lassen. Wir nehmen nichts mit. Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du nimmst nichts mit, aber doch, du kannst etwas rüber schaffen. So über den Jordan, über die Grenze, auf der anderen Seite. Jesus sagt, er sammelt Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb kommt und wo ja, keine Räuber, keine Motten, kein Rost. So, wie kann ich meine Werke, das, was ich aufgebaut habe, mein Leben, wie kann ich retten? Und ich sage dir ein Geheimnis, ob du es glaubst oder nicht. Und vieles werde ich heute auch wieder verkündigen und weitergeben, was du gar nicht glauben kannst. Dass du sagst, unmöglich. Was du weitergibst, das behältst du. Was, wo du dich verschenkst, das behältst du. Wo du anderen Menschen dienst, das kommt wieder zu dir zurück. Also wenn du gesegnet werden willst, segne andere, hilf anderen, dann wird es dir geholfen und zwar drüben. Wir haben in der Bibel so einen Knecht oder so einen, ja, Geschäftsmann, der sehr clever und Jesus sagt, einen klugen Haushalter, wie der ist, der weiß, morgen muss ich gehen, morgen werde ich entlassen, morgen schmeißt mich der Chef raus und dann sagt er, du was schuldest, du rundet auf, vergrößert eigentlich den Betrag und rundet einfach auf. Und dann sagt Jesus, das ist der kluge Geschäftsmann, denn er weiß, er muss eines Tages gehen, aber die nehmen mich in ihre Hütten auf. Also wenn du was erreichen möchtest für die Ewigkeit, sammle Schätze, die im Himmel sind. Und nicht nur, dass du einfach hortest und sammelst. Bei vielen Leuten ist das liebste Buch das Sparbuch. Verstehst du, immer sammeln und horten, aber die Inflation, die frisst das alles auf. Sammeln Schätze, die im Himmel sind. Bei Gott bleibt, was man umsonst getan hat. Gott lässt dich nicht untergehen. Deshalb denk drüber nach, was ich hier heute versuche rüberzubringen. Weißt du, da, wo du keinen Dank bekommst, das bleibt. Wenn du klug sein willst und etwas für dein Leben tun möchtest, dann tu etwas, wo die Leute gar nicht merken, dass du es getan hast. Sei klug und ohne falsch, nicht mit berechnen. Ja, verstehst, die sollen ja nicht merken. Nein, tue Gutes. Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte Hand tut. Und so sammeln wir Schätze im Himmel. Geschwister, wir müssen klug sein, wie dieser Mann in der Bibel. Da, wo du ohne Anerkennung arbeitest, irgendwas, wo hilfst anderen Menschen, das wird dir gut geschrieben, auf dein Konto. Und deshalb, wir sollten unser Konto im Himmel füllen, in der Ewigkeit. Und wir werden alle eines Tages von dieser Welt gehen. Und was du aufgebaut hast, was du gespart hast, was du ja, erwirtschaftet hast, das wird alles verloren. Dir wird alles genommen. Automatisch, durch Inflation, durch Finanzamt, was weiß ich, du wirst dann krank, kommst ins Heim und dann, ja, dann wird dir alles vom Sozialamt eingenommen und dann, ja, damit dort gepflegt werden kannst. Da denkst du, ich habe Pflegeversicherung. Pfeif drauf. Verstehst du, auf deine Pflegeversicherung. Das wird dir nicht groß helfen. Und das, was du erwirtschaftet hast, das wird es sein. In der Bibel heißt es ja von diesem klugen Mann, der hat gehortet und wirklich gut gewirtschaftet, dieser große Kornbauer. Seine Scheune musste vergrößern. Und dann sagt er, und jetzt, liebe Seele, jetzt hast du Ruhe für viele Jahre. Und dann plötzlich kommt der Tod und klopft an und sagt, und was wird es sein, was du bereitet hast? Die Erben nachher. Also ich möchte nichts für meine Erben zurücklassen. Ich liebe meine Kinder und so weiter. Aber weißt du, die streiten sich nachher. Ich werde nie vergessen, ich komme in Heilbronn, da besuche ich besuche jemanden und da kommt ein Telefonanruf, meine Frau ruft an, Bruder Johannes oder Johannes, geh hin, Schwester sowieso stirbt, die ist im Sterben, Schwester Emma. Und ich fahre hin und dann komme ich an und dann sagen die Familienangehörigen, die ist schon gestorben. Und da ist eine Schwester aus der Gemeinde, die betet noch mit ihr und drückt ihr so die Augen zu. Und ich höre im Nebenzimmer, wie die sich streiten. Wer kriegt den Pelzmantel, wer kriegt die Kommode, wer kriegt das und wer kriegt das. Die Frau hat gerade die Augen zugedrückt und dann streiten sich die Kinder, wer was kriegt, die Bilder, was da, sie hat so schöne antiquarische Bilder gehabt, altertümliche Bilder, wer kriegt das alles. Ich komme rein, ich stürze mich auf die Emma und sage, Emma, du kannst noch nicht sterben, bestelle dein Haus. Und ich schrüttle sie und die Frau wacht auf. Sie wacht auf. Totenauferweckung. Ich weiß, ich habe schon öfters Totenauferweckung erlebt auf diese Art und Weise. Emma, du kannst noch nicht sterben. Die Emma setzt sich hin und dann sagt die Emma, was ist da drüben los? Die streiten sich über meine Sachen. Weißt du, Leute, die im Jenseits sind, tot sind, scheintot sind, Koma sind und so weiter, die kriegen mehr mit, als du denkst. Mehr mit, als du denkst. Ich habe schon so viele Erfahrungen gemacht. Und dann gehe ich rüber und sage, Leute, eure Mutter lebt. Nein, die ist gestorben. Ich sage, geht rüber. Dann kommt der Arzt und hat festgestellt, die Frau ist lebendig. Die ist nachher doch nach Spanien in Urlaub gefahren. Und dergleichen. Und sie soll sterben. Weißt du, bestelle dein Haus. Was wird es sein? Und dann hat diese liebe Emma, dann hat sie ihr Haus bestellt und geordnet. Wir sollten unsere Häuser, unser Leben ordnen. Dass nachher sich nicht Leute entsetzt sind. Ich habe eine liebe Schwester sonst so auf dem Land gehabt, eine ganz liebe Schwester. Wenn die schlafen gegangen sind, die Angehörigen haben sich über sie aufgeregt, aber naja, sollen sie. Die hat alles schön zusammengelegt und alles geordnet, Papiere lagen auf dem Tisch, so Testament und alles lag so sauber. Dann hat sie gesagt, weißt du, wenn ich sterbe oder die Entrückung stattfindet, ich will nicht, dass die Leute sagen, hier hat mir Schlampe gehaust. Verstehst, hier, die hat ihr Leben nicht geordnet. Ich habe mein Leben mit Gott geordnet und ich habe mein Leben mit den Menschen geordnet. Bestelle dein Haus. Ich weiß nicht gar nicht, warum ich das sage heute. Aber irgendjemand muss das vielleicht hören. Jesus sagt, sammelt eure Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb, kein Ross und keine Motte hinkommt. So, was du umsonst getan hast, das bleibt. In der Ewigkeit bleibt das, was du aus Liebe getan hast. So selbstverständlich. Wir kennen ja diese Geschichte, Matthäus 25. Und Jesus sagt, ich war hungrig und durstig und so weiter und er hat mir das nicht gegeben. Und ja, Herr, wo warst du durstig, wo warst du hungrig, wo warst du nackt, wo warst du gefangen? Dann sagt er, das, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, nicht den Armen, sonst irgendwo, nein, meine geringsten Brüder, den unscheinbaren Menschen, wo ihr kein Dankeschön bekommt, kein Orden, kein Titel, das habt ihr mir getan. So selbstverständlich, ja, wenn wir jemanden gesehen haben in Not, dann haben wir geholfen. Gar nicht groß gefragt, ist der Christ, ist der Moslem, ist der Buddhist oder ist der Hindu, was er ist, einfach geholfen. Ohne groß zu diskutieren und debattieren. Ja, ich brauche eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Soll ich helfen oder soll ich nicht helfen? Warte nicht auf die Offenbarungen. Irgendwelche großen Offenbarungen von Gott. Es ist selbstverständlich, dass wir armen Menschen, die in Not sind, helfen. Wenn jemand in seinem Blut liegt, wenn jemand todkrank ist und wenn jemand gefangen ist und wenn jemand um Hilfe braucht und dein Herz angesprochen wird. Nein, ich gehe in die Versammlung. Ich kann mich da nicht aufhalten mit diesem Menschen, der da unter den Räuber gefallen ist. Kennst du ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter? So, wo man unbewusst, was Gott getan hat, was man selbstverständlich tut, wo man anonym gedient hat, wo man namenslos hat man etwas gegeben, beschenkt, jemand glücklich gemacht, ein paar Minuten und weitergezogen. Das wird in der Ewigkeit gut geschrieben. Gott lässt sich nicht untergehen. Es ist nicht umsonst. Meine Bibel sagt, es ist nicht umsonst, wenn man Gott dient. Malachi, der Prophet Malachi sagt, es ist nicht umsonst. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Da steht in der Bibel unter anderem, lass dein Brot übers Wasser fahren. Das heißt also, schick's fort. Denk nicht drüber, wo dein Brot hinkommt, wer es gerade findet. Auch wenn es eine Rabe findet, ist egal. Vielleicht wird einer versorgt durch dieses Brot, das du übers Wasser schickst. Aber du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Und diese gegebene Zeit ist die Ewigkeit. Die von Gott geschenkte Zeit. Da wirst du wiederfinden. Ja, dieses Selbstverständliche, was du getan hast. Matthäus 25, wo haben wir dir gedient? Wir haben gar nicht groß gemerkt, dass wir dir gedient haben. Und doch, gerade das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist, wo niemand merkt, dass du was tust. Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, den kleinen, den unscheinbaren Brüdern Jesu, so einen armen Prediger, arme Diakonisse, arme Mitarbeiter im Reich Gottes irgendwo so nebenbei. Es ist Gnade, wenn du einen der geringsten Brüder Jesu findest. Auch das ist Gnade. Es gibt nicht so viele geringe Brüder Jesu. Die meisten sind, schau doch die meisten Superstars, die Evangelisten und so weiter, die kassieren das Geld und nehmen das Flugzeug und fliegen wieder nach Hause. Also das sind nicht die geringsten Brüder. Die geringsten Brüder sind ganz andere Leute. Die musst du mit der Lupe suchen, die Gott dienen. Der Elia, der sich am Bach Krit verborgen hat, oder bei der Witwe, das war einer der geringsten Brüder, die Gott gehorchen, die auf Gottes Stimme hören. So ist es Gnade, dass du einen so geringsten Brüder Jesu findest. Die sind nicht leicht zu finden. Es gibt so viele, ja, möchte gerne Heilige und so weiter. Aber du musst einen Heiligen wirklich finden. Ein Heiliger sagt nicht, ich bin ein Christ, ich bin ein Heiliger. Nein, der lebt das aus. Einem der geringsten Brüder Jesu, die haben Seltenheitswert. Die haben Seltenheitswert, die sind rar. Die sieht man nicht sofort auf Anhieb. Die muss Gott dir zeigen, das ist einer. So, es gab viele Witwen, heißt es in der Bibel, die in den Tagen von Elia, sehr viele Witwen, aber der Heilige Geist hat den Elia nur zu dieser einen Witwe nach Sarepta geführt. Warum? Weil die war eine ehrliche Witwe, eine berechtigte Witwe, dass sie wirklich Witwe war. So, und die sagt, wir wollen jetzt unsere Henkersmahlzeit jetzt zubereiten. Und so in dieser Situation traf der Elia die Frau. Und dann, diese Frau hat Glauben gehabt und sie war willig, zuerst dem Elia einen Kuchen zu bringen. Verstehst du, sie war willig. Von sich, sie war genauso selbstlos und Gott sucht selbstlose Menschen, die anderen Menschen dienen. Deine Werke bleiben, wenn du Jesus dienst. Deshalb ist eine große Frage, wem dienst du eigentlich? Gott lässt dich nicht untergehen, das ist meine Botschaft. Aber du musst so einer sein, dem Gott vertraut, dem Gott zur Seite steht, den der Herr liebt. Verstehst du? Du musst solche Leute finden. Es ist nicht vergeblich, wenn du Menschen dienst, vor allem wenn du Jesus dienst, absolut von ganzem Herzen und Gott wird dir Menschen an deine Seite stellen. Wenn du Jesus dienst, hat alles Ewigkeitswert. Du dienst nicht vergeblich, du dienst nicht für die Zeit und du achtest nicht, was springt mir dabei raus. Weißt du, Leute fragen, was verdienst du, wenn du predigst? Was springt dir dabei raus? Ich muss dir sagen, ich zahle noch drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich zahle noch drauf. Weißt du, ich habe Gott gedient und habe meine Miete bezahlt und Strom bezahlt und so weiter und mein Fahrgeld bezahlt, als ich anfing, meine Dienste. Und immer wieder habe ich erlebt, dass, weißt du, im Reich Gottes, da springt dir nicht allzu viel raus, wenn du Gott ehrlich und aufrichtig dienst. Du dienst mit dem Herzen und dann steckst du noch Leuten zu, unterstützt noch Arme. Und es ist so wichtig, dass wir armen Leuten helfen. Aber du kannst nicht allen armen Leuten helfen. Du musst finden, wer ist ein Armer? Wer ist ein Armer? Verstehst du, wer ist ein Armer? Finde wirklich einen wirklich Armer. Nicht jeder Penner ist ein Armer. Und nicht jeder, der zum Sozialamt geht, ist ein Armer. Verstehst du, nicht jeder Flüchtling, der zu uns rüberkommt, ist ein Armer. Wer ist wirklich ein Armer? Das muss der Herr uns zeigen. Sonst gerade so an die Falschen und die nehmen dich aus. Und wunderst dich. Weißt du, unser Leben muss von Gott geführt und geleitet werden, wem wir helfen sollen, wem wir dienen sollen. Und das ist, was wir einem meiner geringsten Brüder getan haben. Und diese Werke sind es, die bleiben. Dein Leben ist gut angelegt und gut investiert, wenn du den Herrn fragst, Herr, was würdest du hier tun? Was würdest du in dieser Situation tun? Würdest du auch vorbeigehen? Oder würdest du dein ganzes Portemonnaie ausschütten und sagen, komm, nimm's? Weißt du, du erlebst die Wunder Gottes. Und ich habe immer wieder erlebt, ich war effektiv im Dienst Gottes, wo ich mich vom Heiligen Geist leiten ließ, dem hilfst und dem stehst zur Seite, den verteidigst und was weiß ich. Weißt du, für den bringst du sogar deinen Ruf in Verruf, wenn du dann für Leute dienst. Und ich habe Leuten gedient, da habe ich Schwierigkeiten gehabt, noch und noch, Bombendrohung, Mordanschlag, weil ich mich für Leute eingesetzt habe, wo sich dann die anderen aufgeregt haben, wie kannst du das? Die verstehen das nicht. Aber wenn du von Gott den Auftrag bekommen hast, dann diene den Menschen. So, die Werke, die du für Jesus vollbringst und Jesus dienst, für Jesus leidest, Schmach und Schande und Verachtung, Das zahlt sich aus dann in der Ewigkeit, wenn du für Jesus Opfer bringst, nicht für den Menschen. Aber weil du siehst, hier ist Jesus. Hier würde Jesus nicht vorbeigehen. Er, wenn er auf der Erde wäre, würde sofort eingreifen. Er würde sofort etwas tun. Das ist nämlich die Situation, wie man wirklich Menschen dient. Die Jünger haben Jesus gefragt, als sie dann gemerkt haben, der Reiche, der will Gott gar nicht dienen. Und wir haben alles verlassen, alles aufgegeben. Und was wird dafür? Und Jesus sagt, das ewige Leben und hundertfältig noch dafür. Was wird uns dafür? Wenn du Gott dienst und alles verlässt und alles lässt, dann wirst du hundertfältig und das ewige Leben bekommen. Zusätzlich, das, was noch alles dazu gehört. Wenn du mit und für Jesus unterwegs bist, wirst du nicht untergehen. Wenn du so für Jesus arbeitest, selbstlos, selbstverständlich, ohne irgendwelche große Diskussion, einfach als Mensch leben. Wir sollen anfangen, als Menschen zu leben. Und Christus und der Heilige Geist will uns so wiederherstellen, dass wir wie Menschen leben. Nicht wie Tiere, sondern wie Menschen. Und den Menschen dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Nicht mit den Gaben, die wir nicht haben, sondern mit den Gaben, die wir haben. Und jeder hat etwas. Weißt du, vielleicht kannst du gar nichts Großes machen, aber du kannst vielleicht ein Liedchen vorspielen. Ich werde nie vergessen, als wir hier nach Berlin gezogen sind, da plötzlich sitzen auf dem Balkon und da sitzt eine alte Omi im Sandkasten, im Spielkasten und spielt das Lied Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Ich denke, das Lied ist ein christliches Lied. Und die singt und wir gucken runter. Wir haben die Frau nicht gekannt, aber die hat nur gewusst, dass wir nach Berlin gezogen sind. Wir waren erst ein paar Tage oder ein paar Wochen in Berlin und dann singt sie uns ein Liedchen vor. Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Wir haben sie gebraucht. Weißt du? Und das ist nämlich, wie man den Dienst am Menschen macht. Weißt du, du bist zu Menschen geschickt, die den Dienst Gottes brauchen. Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Weißt du, wir richten uns gerade neu ein. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wo wir unseren Gottesdienst erhalten. Wir haben ja noch gar nichts gehabt. Wir wohnten damals dort am Hafenplatz da, in Kreuzberg, am Potsdamer Platz. So, und die spielte, lass die. Und die ist eine gute, nette, liebe Frau gewesen. Und die hat viele Leute zum Herrn in unsere Gemeinde gebracht. Und diese alte Omi, das war so eine richtige Schmugglerin. Ich habe sie immer wieder eingesetzt, dass sie in den Osten gefahren ist. Und dann hat sie manche Sachen so für die Brüder, für die Gemeinde mitgemacht. Ein Kopiergerät, ein Tageslichtprojektor. Und weißt du, die alte Oma hat sie nicht kontrolliert. Weißt du, die dachte, ja, die Omi, und die singt dann, lass die Herzen immer fröhlich. Sogar ihre Mandoline mitgenommen in den Osten und dort weitergespielt. Gott gebraucht Menschen. Und jeder dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Die konnte nicht predigen. Die war nichts Besonderes, aber sie hat Gott gedient. Und die ist jetzt beim Heiland. Aber ich denke nur dran, diene mit der Gabe, die du bekommen hast, ohne große Anerkennung. Sie hat dann in der U-Bahn auch immer wieder, das war ihre Mission, sie konnte gut Mandoline spielen und ihre Lieder gesungen. Dann in der U-Bahn, vielleicht hat einer oder andere sie schon mal irgendwann gesehen, diese alte, korpulente Frau. Und sie spielt für Jesus. Sie hat für Jesus gedient. Und hat Freude gehabt. So wie andere dumme Sachen machen können, so kann man auch für Jesus leben und dienen. Da muss man nicht in der Gemeinde groß stehen und dann lass die Herzen immer fröhlich. Nein, da wo die Leute sind, wo sie traurig sind, dort den Leuten vorsingen, lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Und dann hat sie dort die Heilandslieder gesungen. Jesus lässt dich nicht untergehen. Jesus versorgt dich. Weißt du, Jesus ist treu. Jesus geht dir nach. Ich denke an die Geschichte, als die Jünger im Boot waren. Die haben gerudert und das Wasser schwappte schon ins Boot und sie verzagten am Leben. Und weißt du, und plötzlich rufen sie, Meister, sie ist nicht wie verderben. Und was passiert? Der Herr greift ein. Meine Botschaft ist heute Abend, der Herr lässt dich nicht untergehen. Der lässt dich arbeiten. Du wirst müde und du sagst, Herr, sie ist nicht wie verderben. Wir sind am Ende, wir können nicht mehr. Herr, hilf, Herr, hilf. Und in dem Moment steht der Meister auf und spricht ein Machtwort und die Wellen legen sich. Ich denke nur an Petrus. Weißt du, der Petrus, Herr, bist du es, lass mich zu dir kommen. Und unser Bruder, ein Apostel, der über Bord geht. Und unser Bruder Petrus steigt aus und er geht auf dem Wasser. Und dann sagt er, Thomas, guck mich an, für den Glauben. Johannes, schau mich an. Und er geht und plötzlich kommt eine große Welle. Und was passiert? Unser Bruder Petrus fängt an zu sinken. Aber das Schöne dabei ist, auch wenn er Dummheiten macht, und er hat Dummheiten gemacht, meines Erachtens, dort auf dem Wasser, weil er so stolziert, schau, ich kann sogar tanzen auf dem Wasser. Ja, ich stelle mir sehr plastisch vor. Das war ein Sanguiniker. Und wenn du ein Sanguiniker bist, weißt du, was du machen würdest, wenn du auf dem Wasser gehst mit Jesus. Und dann wirst du sagen, Leute, schaut her. Und dann hat der Herr eine Welle kommen lassen und er fängt an zu sinken. Und das macht er auch in St. Königer. Herr, hilf, ich sinke. Und das Wasser ist schon zum Hals. Weißt, ich verstehe nicht, er ist Fischer und kann nicht schwimmen. Und das sind meistens die Leute, die am Wasser irgendwo groß geworden sind, die können nicht schwimmen. Das ist also Fakt. Die Landleute, die Landratten, die können schwimmen. Aber Wasser, also die am Wasser groß geworden sind, die können nicht schwimmen. Herr, ich sinke. Denk an Petrus. Und der Herr greift ein, ohne große Diskussion. Ja, bete mal ein bisschen, zapple mal ein bisschen. Nein, Jesus lässt uns nicht zappeln. Er kennt und er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Gott lässt dich nicht untergehen. In den kritischen Zeiten steht er dir bei. Und deshalb, du musst dein Leben beobachten. Wann steht mir Gott bei? Wir haben ein Thema die nächste Woche. Wie sucht man Gott? In kritischen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in unmöglichen Zeiten, wo nichts mehr läuft, wo alle Türen zu sind, wo keiner mit dir mehr was zu tun haben will, wo du ganz einsam und allein bist. Hier kommt der Herr plötzlich durch verschlossene Türen und sagt, Jünger, meine Brüder, habt keine Angst, ich bin bei euch. Du darfst Gott in der Gefahr vertrauen und in der Gefahr kommt der Herr Jesus. In der Angst, in der Panik, wo du drin steckst. Verstehst du? Du musst dir vorstellen, was das passiert ist. Durch verschlossene Türen plötzlich steht der Meister da. Du, die müssen so einen Schock gekriegt haben. Herr, bist du's? Ja, schaut meine Wunden an. Weißt du, da wo du zweifelst und verzweifelst, denk an Thomas. Ich kann nicht glauben, erzähl doch diesen Quatsch gar nicht von der Auferstehung, sowas gibt's nicht. Ja. Und dann plötzlich steht Jesus vor dem Thomas. Thomas, was sagst du? Schau mich, schau meine Hände an. Und er legt seine Finger in die Wunden Jesu. Und was sagt er? Mein Herr, mein Gott. Das ist, wie man Gott erlebt in kritischen Stunden. Gott lässt dich nicht verzweifeln. Gott lässt dich nicht untergehen. Gott lässt dich nicht zuschanden werden. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte mit Gottes Hilfe. In Gefahren. Weißt du, ohne Gefahren lauern überall auf uns. Ich weiß gar nicht, weißt du, du kannst gar nicht mal aus dem Haus gehen. Überall ist gefährlich. Und jetzt noch durch die Terroristen noch viel schlimmer. Da darfst du nicht mal irgendwo mehr hingehen, hast Angst, jetzt irgendwo wieder ein Anschlag. Aber weißt du, wenn du weißt, ich bin in der Hand Gottes und niemand und nichts kann und darf mich aus der Hand Gottes reißen, dann lebst du ganz anders. Du lebst gelassen, du bist vorsichtig, Christen sollen vorsichtig sein, sie müssen aufpassen, die dürfen nicht leisinnig sein, ach, mir macht das nichts aus. Meine Bibel sagt eines, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist Nummer eins. Und dann, wer sich in eine Gefahr begibt, der kommt darin um. Verstehst du? Geh nicht zu den Banditen. Du musst dann nicht gleich unbedingt dich ausliefern und sag, Leute, ihr habt keine Angst. Nein, wir passen auf. Und wir wissen, Gott ist auf unserer Seite. Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Stolzen. Weißt du, wenn du dich einbildest, ja, mir kann nichts passieren, dann passiert dir was. Glaub mir das. Dem Stolzen, so wie Petrus, plötzlich geht es in die Tiefe. Aber wenn du sagst, ich bin demütig, ich bin von der Gnade Gottes abhängig, dass ich noch lebe, dass mir nichts passiert, es ist Gnade. Es ist Gnade. Als ich heute Morgen mich über das Thema vorbereitet habe, dann war ich so ergriffen vom Herrn und ich habe einfach gespürt, alles ist Gnade. Johannes, was du bist, ist Gnade. Dass du dem Herrn dienen darfst, ist Gnade. Du hast nicht verdient. Es ist Gnade. Dass wir hier uns versammeln dürfen, es ist Gnade. Und es ist noch so schön warm ist dabei. Es ist Gnade. Ja. Es ist Gottes Gnade. Überall lauern Gefahren und so weiter. Wer viel unterwegs ist, ich weiß nicht, wie viele Tausende oder bestimmt mehr schon als 1 Million Kilometer bin ich runtergerasselt. Jedes Jahr fahre ich ein paar zigtausend Kilometer. Weißt du, und Gott behütet und bewahrt. Weißt du, das ist das Schöne dabei. Ich habe eigentlich keine schweren Unfälle gehabt. Die meisten Unfälle, Leute sind mir reingefahren. Und das Auto zerstört. Manchmal habe ich gebetet, lieber Gott, ich mag das Auto nicht mehr. Das ist mir zu langsam oder was weiß ich. Also ich habe ein Audi 80 gekauft und dann merke ich, das Auto ist gar nicht so gut, verstehst du, so leicht auf der Straße. Ich habe gesagt, oh lieber Gott, wenn ich doch ein anderes Auto haben könnte. Ich würde gerne, aber ich kann nichts kaufen. Ich habe das schon, bin froh, dass ich das abstottern kann und dergleichen. Und dann bete ich. Und was passiert? Meine Frau fährt ein Auto und ich fahre mit einem anderen Auto. Wir haben eine Freizeit. Was macht meine Frau? Wird von der Straße geblasen mit dem Auto. Nagelneuen Auto, 3 Wochen alt. Audi, das mir nicht mehr gefallen hat. Wurde von der Straße runtergeblasen. Es ist nichts passiert, aber Auto ist Schrott gewesen eigentlich. Das neue Auto. Und dann finde ich meine Frau und sage, wir sind froh, dass du noch lebst. Und das ist auch Gnade. Das ist nur Blechschaden, alles. Auto kann man ersetzen, aber Menschen kann man nicht ersetzen. Und da ist nichts Schlimmes passiert. Jemand hat sich nur den Fuß verstaucht durch den Aufprall. Ja. Jetzt, was machst du? Sie ist selber runtergefahren von der Straße oder runtergekommen von der Straße. Und ich bete, lieber Gott, hätte ich bloß nicht gebeten. Herr, ich möchte ein anderes Auto haben. Das gefällt mir nicht. Weißt du, Gott hört das Gebet. Wir sollen aufhören, Blödsinn zu beten. Bete vernünftig und frag, ist das der Wille Gottes? Und ja, aber das war mein Wille. Ich wollte ein anderes Auto haben. Und dann muss ich den Schaden anmelden bei der Versicherung. Sie hat dann auch was an der Straße, dann Leitplanke beschädigt und dergleichen. Melde ich an, wer ist da schuld? Ich sage, weiß ich nicht, meine Frau ist gefahren. Ja, sie ist von der Straße, da war eine Windböe und von der Straße abgeblasen. Dann sagte er, bringen Sie einen Beweis, wie stark die Windböe war und wie stark der Wind dort in dieser Gegend, da bei Augsburg, Lechfeld, so weiter gewesen ist. Und wir bringen also einen Wetterbericht über 8. Also kein Problem, Ihr Auto wird komplett ersetzt. Und das Auto wurde komplett ersetzt. Ich konnte dann den Schrott noch für 4.000 Euro verkaufen. Und dann konnte ich mir einen größeren Wagen kaufen. Aber du siehst, wie Gott ist. Weißt du, Gott lässt dich nicht untergehen. Gott lässt dich nicht verzweifeln. Auch wenn du, es sah dies in der Nacht, in dieser jener Nacht, da, wo wir lagen da im Freizeitheim und wir haben gebetet. Da habe ich gesagt, lieber Gott, ich habe jetzt kein Auto mehr. Aber Gott sorgt für uns. Gott lässt dich nicht untergehen. Sorg für das Werk Gottes, sorg für die Sache Gottes. Und der Herr wird für dich sorgen. Und das ist ständig, was ich erlebt habe. Wenn ich für Gott arbeite, arbeitet Gott für mich. Und das ist nur ein Beispiel. Ich könnte noch viele andere Beispiele bringen aus meinem persönlichen Leben. Überall lauern Gefahren. Gewollt oder nicht gewollt. Und manchmal, zuerst habe ich gedacht, weißt du, mit deinen negativen Gedanken hast du diese Sachen angezogen. Aber das ist alles Blödsinn. Deine Gedanken hin und deine Gedanken her. Gott hat es zugelassen. Gott hat meinen Glauben getestet. Gott hat meinen Glauben geprüft. Und wenn wir Gott dienen, er ist treu. Er ist treu, er steht zu uns. Überall wo vor uns und hinter uns und um uns sind überall Gefahren. Wir sind bedroht, wir sind nirgendwo sicher. In dieser Welt lebst du gefährlich von der Stunde deiner Geburt, bis du im Jenseits ankommst. Nirgendwo bist du sicher. Du musst so aufpassen und dich in Acht nehmen. Welcher Form auch immer, überall lauern Gefahren auf dich. Das ist also, ja, wir sind manchmal so leichtfertig, leichtsinnig. Und du nimmst diese Gefahren wahr, du siehst es, das hätte dich treffen können. Ich habe euch erzählt von diesem Dichter, der das Lied geschrieben hat, auf dem Lamm ruht meine Seele. Also der steht am Kölner Dom, bei der 600-Jahr-Feier, steht am Kölner Dom und ist so ein Gedränge, da wird er auf Seite geschoben und da fällt vom Kölner Dom ein Stein runter und er schlägt das Mädel, das neben ihm steht. Vor ein paar Minuten stand er noch da. Er ist so erschrocken, dass er nicht mal anders konnte. Und dann hat er das Lied geschrieben, auf dem Lamm ruht meine Seele. In wie vielen Gefahren hat Gott uns durchgebracht und durchgetragen. Gott lässt uns nicht untergehen. Und dann ist aus diesem Mann ein Mitarbeiter sogar geworden, der die Elberfelder Bibelübersetzung mitgearbeitet hat. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Wir staunen. Gott bringt uns zum Staunen. Wir müssen manchmal so einen Schuss vom Buck bekommen und erschreckt werden. Dann wachen wir auf. Aber Gott lässt sich nicht untergehen. Herr, siehst nicht wie Verderben. Weißt du, wir leben in einer gefährlichen Welt. Und ich sage dir eines, weißt du, in der Bibel steht es, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Steht in der Bibel. Aber das sind vor 2000 Jahren gewesen. Heute brüllt der Löwe nicht mehr. Der Löwe ist still. Weißt du, heute kein KGB, kein Sekuriatis, kein SS, keine Stasi. Verstehst du? Du bist in Freiheit und du kannst dich in Freiheit entfalten. Du lebst nicht gefährlich. Niemand verhaftet dich, niemand spuckt dich an. Und das ist das Schlimme. Der Löwe brüllt nicht mehr, der schweigt, der ist stille. Und das ist kurz vor dem Angriff. Aber der Herr wird dich nicht untergehen lassen. Bete und wache, dass du nicht in Anfechtung fällst. Und Jesus hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir sind kurz vor dem Sturm, wir sind leben gefährlich. Plötzlich kommt eine Welle und schwappt drüber. Plötzlich irgendwo etwa ein Ungeheuer, ein Sturm. Der Teufel arbeitet nicht nur der liebe Gott, auch der Teufel arbeitet mit Überraschungen. In aller Liebe, mit Überraschungen, plötzlich Nacht- und Nebelaktion. Und du wunderst dich, wo kommt das her? Aus dem heiteren Himmel, völlig unerwartet. Du sollst die List Satans kennen. Und nicht, mir kann nichts passieren. Uns kann viel passieren. wenn der Herr uns nicht bewacht, wenn der Herr uns nicht beschützt, wenn wir nicht unter der Gnade Gottes sind, wenn wir nicht unter der Salbung des Herrn sind, kann uns sehr viel passieren. Betet und wachet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Du solltest die Taktik, Methode und die Hinterhältigkeit Satans kennen. Kenne seine Überfälle, wie er arbeitet, so plötzlich. Weißt du, er nutzt deine Bedürfnisse aus. Das Auto ist zu schwach, zu leicht, verstehst du? Und du wünschst dir was anderes und plötzlich kommt er. Und jetzt hast du es. Weißt du, der möchte, dass du verzweifelst, dass du deinen Glauben aufgibst, dass du ja alles hinschmeißt. Und er kommt immer dann, wenn es dir schlecht geht. Dann kommt er rum und fängt an, dir was zu erzählen. Er nutzt deine Situation aus. Deshalb fühl dich nicht so selbstsicher. Gehört auch dazu. Weißt, der Teufel ist und bleibt dein Feind, dein Widersacher. Dein Widersacher, auch wenn er sich als Freund ausgibt. Ich kann ihnen helfen. Verstehst du, der Teufel kommt als Freund. Bei Jesus, ich weiß das. Du kannst zu den Steinen sprechen, dass sie Brot werden. Der Teufel tarnt sich als Engel des Lichts. Er weiß, wie das funktioniert. Er war das einmal. Weißt du, er war der Thronengel. Und alle mussten da, wenn sie zum lieben Gott wollten, an ihm vorbei. Er weiß, wie man das macht. Was die Menschen sagen, was die Menschen sich wünschen, was die Menschen fühlen. Weißt du, er versucht uns zu verzaubern. Wir müssen also sehr achtsam sein, wachet und betet. Wenn du wachst und betest, der Herr wird dich nicht fallen lassen. Wenn du dich nicht in Gefahr begibst, du musst nicht jedes Programm angucken, du musst nicht überall deine Nase reinstecken, du musst nicht alles gesehen, alles gehört haben und überall dabei gewesen zu sein. Einfach wisse, der Herr, wenn der Herr will, dass ich das erfahre, wird es mir sagen. Ja, wir müssen lernen, geistlich naiv zu werden. Abhängig von der Gnade Gottes, alles ist Gnade. Und dann versucht der Teufel, dir was einzureden, dich einzuschüchtern. Der Teufel ist der größte Zauberer, den es gibt. So, Jongleur, Gaukler, versucht dir deinen Kopf zu verdrehen. Dreh deinen Kopf, dass du im Rücken alles siehst, was da passiert ist in der Vergangenheit. Versucht, deine Vergangenheit immer hochzuholen. Aber es ist Gnade, dass du nicht mehr an deine Vergangenheit denkst, an deine Verletzungen, an deine Ärger und Stress, was du gehabt hast in deinem Leben. Weißt du, ich kann vergeben, vergessen. Nur das ist Gnade. Vergessen ist eine Gnade, liebe Leute. Gnade, vergiss, was die dir angetan haben. Wir lassen sowieso alles da. Der Herr lässt dich nicht untergehen. Gott lässt dich nicht untergehen. Verliere deinen Glauben an ihm nicht. Egal was passiert, egal wie es geht, vertraue Gott, wenn du singst. Weißt du, wenn alles im Sterben liegt, die Menschen keine Hoffnung mehr haben, keinen Weg mehr sehen, der Herr lässt dich nicht untergehen. Bis hierher hat er uns geholfen. Was hat der Hiob gesagt? Frau, wir haben das Gute empfangen vom Herrn, sollen wir auch das Schlechte nicht mit annehmen? Beides, wir nehmen beides an. Weißt du, die meisten Christen nehmen nur das Gute vom Herrn an. Oh, danke Jesus. Verstehst du, das Gute, die Segnung. Aber wir sollten lernen, auch das Schlechte anzunehmen. Und für das Schlechte genauso danken. In meiner Bibel heißt es, sage Dank alle Zeit für alles. Das ist alles. Inklusiv, all inklusiv. Das ist alles. Für die Fehler. Weißt, wir müssen lernen, für alles Dankeschön zu sagen. Für die Krankheit. Auch die Krankheit hat was Gutes in sich. Du sagst, ja nein, die Krankheit hat nicht was Gutes. Nein, die Krankheit bringt dich zur Ruhe. Die Krankheit bringt dich zur Besinnung. Ich könnte eine Predigt halten für die Krankheit. Und dass die Krankheit sogar ein Segen ist, in aller Liebe. Ist ein Segen, verstehst du? Genau, Gott will dich heilen, aber Krankheit ist eine Sprache des Körpers und wenn du darauf achtest, dann hat der Körper dir was zu sagen. Hilfe! Verstehst? Ich kann nicht überfordert werden. Ich muss mal Ruhe, ich muss mal ausruhen. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Ja, plötzlich, dass du nicht hörst dem Pastor, was du nicht glaubst, was der Pastor sagt, das wird der Doktor dir sagen. Verstehst du? Sie müssen jetzt mal Abstand nehmen. Fahren Sie fort, eine Reha oder was sonst auch noch. Verstehst du? Plötzlich sagt der Arzt. Weißt du, wir auf Menschen hören wir nicht auf, wenn Gott redet. Ja, weißt du, der schnattert zu viel oder redet zu viel. Und nein, wir sagen die Wahrheit. Aber wer glaubt unserer Predigt, sagt unser Prophet schon. Und ein Prophet im eigenen Hause gilt nichts. Ja, in aller Liebe. Vertraue Gott. Gott will dich retten. Gott will dich retten. Weißt du, Gott will, auch durch negative Dinge, Gott rette dich. Weißt du, dann musst du nicht dorthin gehen und dort dabei sein, wo das passiert nachher. Weißt du, du wirst vor manchem bewahrt, durch merkwürdige Umstände. Wenn du da gewesen wärst, wäre es bei dir passiert, aber du bist nicht da gewesen. Warum? Weil du keine Lust hattest, das Wetter zu schlecht war, zu faul warst. Oder es gibt so viele Gründe, warum du verhindert worden bist. Auch die Verhinderung ist ein Segen Gottes. Geschwister, eine Verhinderung. Ich habe ein altes Auto gefahren, ein Glaubensauto. Weißt du, als Pastor fährt man viele Glaubensautos. Also ich habe meistens auf dem Schrottplatz, und nicht am Schrottplatz, Autokino die Autos gekauft. So Leute, die einen Notverkauf hatten oder verkaufen mussten, aber es waren nicht mehr die besten, die neuesten Autos. Und ich habe von Heilbronn, dann muss ich nach Blüderhausen bei Schorndorf da zu einer Evangelisation eine ganze Woche fahren. Und mein Auto war nicht so sicher. So wie du siehst, was man wieder denkt. Das war nicht so perfekt und nicht so gut. Ich sage, oh lieber Gott, aber ich muss diese Evangelisation durchziehen. Irgendwie, du wirst mir durchhelfen, auch wenn das Auto nicht so vollkommen ist und so sicher ist. Also stark ist es, aber ist nicht sicher. Und dann stehe ich beim Wegfahren den ersten Abend zur Evangelisation. Und immer wenn du Gott dienst, kommt der Teufel. Und das war meine persönliche Erfahrung. Dann ist der Teufel aktiv, will dich verhindern, will dich entmutigen. Seine Waffe ist Entmutigung. So, dann stehe ich an der Ampel und ich sehe, hinter mir kommt einer und der bremst nicht. Und ich lasse meinen Fuß von der Bremse, ich habe Ampel, stehe an der Ampel, lasse meinen Fuß von der Bremse weg und der fährt mir rein und das Auto schiebt sich zusammen. Und jetzt ist Evangelisation, ich bin auf dem Weg zur Evangelisation. Habe das Auto auf die Seite transportiert und gestellt, so die Polizei kam und der Unfall, der andere war schuld. Und das ist immer so. Weißt du, also gut, Gott erlaubt das, dass solche Sachen passieren. Und was ist passiert? Ich habe einen Ersatzwagen gekriegt, einen schönen Mercedes, konnte die ganze Woche diesen Wagen benutzen, bis ich dann was anderes hatte. Verstehst du? So sorgt Gott. Du machst dir Gedanken, zerbrichst dir deinen Kopf. Wie schaffst du die ganze Woche zu deiner Versammlung hin? Gott hilft. Gott hilft. Wir sollen einfältig sein. Wir sollen es Gott überlassen, wie er das macht. Er macht es perfekt. Er lässt dich nicht untergehen. Natürlich war es mir ärgerlich. Verstehst du, jetzt willst du Gott dienen, passiert sowas. Ja, gerade. Und dann ärgerst du dich, aber der Herr will sehen, wie reagierst du. Und ich habe gedacht einfach, weißt du, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, dieses Wort hat mich so gestärkt und so gesegnet in der Situation. Herr, und du machst keinen Fehler, denen, die dich lieben, werden alle Dinge zum Besten sein. Und alle diese Bibelworte gingen durch meinen Kopf ganz schnell. Und was ist passiert? Perfekt, perfekt. Und dann haben sie mir ein Auto angeboten und so weiter. Die Versicherung hat das Schrottauto mir bezahlt und sogar mehr bezahlt, als was ich bezahlt habe. Weißt du, so sorgt Gott. Aber er lässt zuerst einmal zappeln. Zappeln. Gott lässt dich nicht untergehen. Er lässt dich zappeln. Das ist meine persönliche Erfahrung. Er lässt dich zappeln. Weil, ja, weißt du, oh, jetzt ist bald 12 Uhr und es ist noch kein Wunder passiert. Verstehst du? 5 Minuten vor 12 immer noch kein Wunder passiert. Weißt du, 1 Minute vor 12, immer noch kein Wunder passiert. Ja, wir haben hier eine gute Uhr. Verstehst du, geht perfekt. Aber es passiert nicht. Weil Gottes Uhren arbeiten anders als unsere Uhren. Er kommt nie zu spät. Das ist meine Botschaft. Er kommt nie zu spät, er verspätet sich nie. Weißt du, der Herr Jesus kam in der 4. Nachtwache den Jüngern auf dem Meer entgegen. Verstehst du, wo die Wellen sehr hoch waren, das Meer tobte. Und wo zuerst dachten sie, ein Gespenst kommt auf sie zu. Und immer wenn der liebe Gott dir begegnet, denkst du, ein Gespenst kommt auf dich zu. Und hast Angst. Immer wenn Gott irgendwie eingreifen will und bereit ist einzugreifen, da kriegst du Angst. Das ist wieder ein Teufel. Der Satan ist am Werk. Nein, der Herr arbeitet und sagt, fürchtet euch nicht. Eigentlich, wenn du Krisen hast, Probleme hast, Schwierigkeiten hast, Krankheits- und Nöte, was auch immer ist, Unfälle, du darfst eines wissen. Ein Wort gilt für dich immer. Fürchte dich nicht. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Du musst keine Furcht haben. Und das ist, wenn du ein Kind Gottes bist, der Teufel hat kein Recht an deinem Leben. Der hat keine Angriffsfläche. Du bist unter dem Schirm und Schild Gottes des Allmächtigen. Also Gott lässt dich nicht untergehen. Vertraue Gott. Gib deine Hoffnung nicht auf. Auch wenn du keinen Weg siehst. Selbst wenn du keinen Glauben mehr hast und sagst, ich kann nicht mehr glauben. Und ich sage dir ein Geheimnis, ich habe das persönlich erlebt in meinem Leben. Ich habe eine Phase gehabt in meinem Dienst, dass ich gezweifelt habe, dass ich Gott nicht verstanden habe. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ich kam irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten, weil jemand das nicht tat, was er tun sollte. Verstehst du? Wir haben eine komplette Küche bestellt. Ich habe gedacht, ich kriege die Kaution zurück von der anderen Wohnung, wo ich drin war. Aber der Besitzer, der hat so viele Sachen gefunden und nichts gezahlt. Und am Schluss war ich so verzweifelt und ich war jetzt in Schulden. Ich habe die Küche bestellt. Und weißt du, und habe gesagt, lieber Gott, guck mal, ich bin dein Kind, ich diene dir. Und jetzt passieren mir solche ungeschickte Sachen, dass ich Schulden machen muss. Und dann gehst du zur Bank und weißt du, wenn du Pastor bist, du hast doch nicht abgesicherte Sachen, dann sagt die Bank, sie sind nicht kreditwürdig. Verstehst du, was machst du dann? Verstehst du, du hast kein großes Einkommen. Wir leben ja im Glauben als Pastoren und Diener Gottes. Sie sind nicht so abgesichert, was macht das? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, ich bin in Not, jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und ich soll euch eines sagen, ich habe aufgehört zu beten, habe gesagt, Kinder, betet ihr am Tisch, dankt Gott fürs Essen. Verstehst du, meine Frau bekam Zweifel, alle, wir fingen an zu zweifeln, miteinander. Ich habe sie angesteckt, ich habe sogar gesagt, ich predige nicht mehr weiter. Weißt du, ich kann nicht vom Sieg predigen und selbst keinen Sieg haben. Und sowas ist es. Du musst manchmal Dinge in Angriff nehmen und du selbst hast das nicht. Sieht gar nicht so aus. Und dann irgendwie habe ich wieder mich gefasst, wieder Glauben bekommen, habe gesagt, komm Teufel, rutsch mir einen Puckel runter, ich glaube an Jesus. Und der Herr versorgt mich und auf ganz mysteriöse Art und Weise. Weißt du, da von der Bank kriegen wir kein Geld. Meine Frau ruft dann ihre Schwester an in Stuttgart und heult. Und dann sagt sie, Heidi, hast du Probleme? Ich sagte, ja, wir haben große Probleme. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Dann kommt sie und fragt, was das Problem ist. Gibt uns das Darlehen. Wir kriegen dann ein Darlehen und so weiter. Bezahlt uns. Und an diesem Tag, wo es eigentlich fällig war, dass die Bezahlung, wo der Handwerker sein Geld haben wollte, dann kommt meine Schwägerin, bezahlt es, gibt das Geld und stellt uns zur Verfügung. An dem Tag, sie war nicht gläubig, an dem Tag kommt sie und ihr Mann, wir haben einen Film, Gottesdienst unten, der Film hieß Lucia von Billy Graham, ein Film, dann schaut sie sich diesen Film an und gibt ihr Leben Jesus. Weißt du, wir müssen manchmal in Not kommen. Und dann hinterher haben wir gesprochen, ja, wie bist du gekommen? Ja, weißt du, wir haben geglaubt, ihr seid immer stark, euch geht's gut, euch fehlt es gar nicht. Weißt du, man zeigt, man geht nicht betteln und man sagt, Geschwister, wir brauchen Geld. Nein, wir betteln nicht, wir sagen Gott und der muss uns helfen, weil wir seine Kinder sind. Gott sorgt für sein Volk und seine Sache. Sagt er, wir haben gedacht, weißt du, ihr könnt gut und leicht von Gott reden und glauben und so weiter. Aber jetzt haben wir gemerkt, dass es euch auch dreckig geht. Und so haben sie ihr Leben Jesus übergeben. Aber was ich sagen wollte, da wo ich nicht mehr beten konnte, 3-4 Wochen später kriege ich einen Brief oder kommt ein Brief zu mir über meinen Vorgesetzten und dann, da wusste ich nicht, wo wir sind. Und dann schreibt er aus Barbados, Westindien, das ist Karibik, kommt ein Brief von meinem ehemaligen Bibelschullehrer und da heißt es, liebe Heidi, mir lieber Johannes, ich weiß nicht, wo ihr seid und was ihr macht, aber der Herr hat uns aufs Herz gelegt, von dann bis dann für euch zu beten. Und ich gucke in meinen Kalender, es war genau die Zeit, wo wir nicht mehr beten konnten. Wo wir nicht gebetet haben. Da haben sie 10.000 Kilometer weiter andere von Gott in Auftrag gehabt, zu beten. Weißt du, du musst nicht verzweifeln, Gott lässt dich nicht untergehen. Und da habe ich auch eine Vision von Gott bekommen. Weißt du, ich sah mich wie eine Nussschale und dann ein so Segelboot, was ist in der Nussschale und da ist so Wildwasser. Und eine Stimme hat gesagt, wenn du dich nicht aufgibst, ich werde dich nicht aufgeben. Wenn du dich nicht aufgibst. Und das war für mich die Botschaft, wo ich mich wieder gefangen habe. Wenn du dich nicht aufgibst, ich werde dich nicht aufgeben. Und diese Nussschale, das musst du Balance halten in deinem geistlichen Leben. Vertraue Gott. Weißt du, vertraue Gott. Und es gibt so billige Ratschläge. Das, was ich jetzt sage, vertraue Gott, ist auch ein so ein billiger Ratschlag. Das musst du selber durchmachen. Und durchkauen. Weißt du, vertraue auf Gott. Das kannst du leicht sagen, wenn du du bist ja tapfer, dir geht's gut, dir fehlt nichts. Aber wenn du niedergeschlagen bist, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, weißt du, das ist ja sogar verletzend. Vertraue Gott jetzt, glaube Kopf hoch. Nein, du würdest am liebsten in den Boden versinken. Du betest, lieber Gott, lass ein U-Boot kommen, der mich mitnimmt. Ja, weißt du, das kränkt und macht dich eher krank. Vertraue Gott, Kopf hoch. Es gibt so viele billige, fromme Sprüche. Vertraue Gott, Kopf hoch. Wenn dein Herz nicht mitmacht, wenn du spürst, du hast Schmerzen im ganzen Körper, vertraue Gott. Wenn du Diagnose bekommst, Krebs oder Tumor, so wie der Hiob, verstehst du, da geht ein Ding weg, das andere Ding geht weg und jetzt kratzt du an deinen Wunden. Vertraue Gott. Verstehst du? Es gibt fromme Sprüche. Und das andere ist natürlich genauso schlimm. Sag doch deinem Gott ab. Du kannst gut sagen, vertraue Gott, wenn es dir gut geht. Deshalb, ich hüte mich. Verstehst du? Am besten, ich sage gar nichts. Dann versündige ich mich auch gar nicht. Ich war krank und er hat mich besucht, sagt der Herr. Ich war gefangen und er hat mich besucht. So. Das kann leicht, weißt du, in den falschen Hals kommen und du sagst, oh komm, was schwätzt der da für dummes Zeug? Vertraue Gott. Ich weiß, wie schwer das ist. Wenn damals jemand zu mir gekommen wäre und sagt, Johannes, glaub, Gott wird Wunder wirken. Weißt du, ich glaube. Aber was ist? Ich kam hier nach Berlin. Da war eine liebe Schwester, die ich zufällig unterwegs irgendwie getroffen habe. Ich mache Besuch bei jemand anders, aber die wohnt auf der anderen Seite dort in diesem Bau und ist im Rollstuhl. Und so weiter, eine gläubige Frau, eine tiefgläubige Frau, die war in einer Gemeinde und sagt, und der Pastor hat zu ihr gesagt, du wärst schon längst geheilt, glaube richtig. Verstehst du, so ein Blödsinn. Und dann sagt die Schwester, ich glaube, ich mache alles, was ich kann. Es gibt nichts, ich faste, ich bete und ich gebe den Zehnten, ich gebe alles Mögliche. Aber das ist so, verstehst du, ich musste sogar den Rollstuhl mit dem Mund bedienen, mit dem Kopf bedienen. So arm war sie dran, du glaubst nicht. Und das hat sie so verletzt. Wir haben dann oben Bibelstunde gemacht. Ich kam da ganze Weile regelmäßig und habe dort Andacht gehalten mit dieser Frau oder mit der anderen Schwester, die auf der anderen Seite wohnte und lebte. Weißt du, Vertrauen Gott ist verletzend, wenn du mit deinem Rollstuhl nur mit dem Kopf links und rechts bedienen kannst. Das ist, lässt sich so leicht sagen. Weißt du, so fromme Ratschläge wie dieses drei Freunde vom Hiob, die habe ich vor 14 Tagen durchgenommen, diese Freunde. Verstehst du, die quatschen da und so sagt er, Hiob, das ist bei dir und das ist bei dir los. Nein, vergiss es. Da helfen nicht die frommen, guten Ratschläge. Und auch, das hilft auch nicht, wenn er auf die Schulter klopft und sagt, ja, das wird schon alles gut werden. Das weißt du gar nicht, ob alles gut wird. Das weißt du gar nicht. Das muss der Herr der Person sagen. Du kannst nur sagen, du, ich bete für dich. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich war krank und er hat mich nicht besucht. Ich war gefangen und habe mir nicht geholfen. In solchen Situationen braucht es wirklich Gnade und braucht wirklich Kraft. Weißt du, da kannst du nur mitweinen. Weinet mit den Weinenden und so weiter. Da gilt es. Du kannst nur sagen, ich fühle mit, ich kann es nicht. Wir sind machtlos. Und genau wenn du machtlos bist, wenn du hilflos bist, wenn du selbst durch die Tiefen gehst, erst dann versteht der andere die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes versteht man nur über das Kreuz. Verstehst du, wenn du merkst, so wie meine Schwägerin, ja Johannes, ich wusste gar nicht, dass euch auch dreckig mal geht. Verstehst du, man sieht aus, ihr seid gesunde, abgesunde Kinder, euch fehlt gar nichts. Ihr lacht und seid fröhlich, musiziert auf der Straße. Freiversammlungen und dergleichen, was damals war. Aber dann plötzlich merkt sie, du, man weint, man ist traurig. Und das öffnet die Herzen. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und der Herr tat an dem Abend meinem Schwager und meiner Schwägerin das Herz auf. Plötzlich kommen sie nach vorne. Und plötzlich habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Dann sind nicht die anderen, die Fremden, die nach vorne kommen und ihr Leben Jesus übergeben wollen, also bei diesem Altarruf im Film, sondern meine eigenen Hausgenossen, meine Schwägerin. Ja. Du kannst nur mitfühlen. Und das sogar von Ferne. Und dann muss Gott überlassen. Geschwister, wir müssen eines lernen. Gott lässt uns nicht untergehen. Niemand. Weißt du, wenn ein Kind Gottes treu ist, Gott hält ihn bei seiner rechten Hand. Und deshalb, Gott hält uns. Und das sind die Verheißungen manchmal so, wenn du in Not bist, so weit weg, kaum zu greifen. Klingt alles so abstrakt und so ferne. Jesus ist Sieger. Ja, 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 das weiß ich. Aber das klingt so unglaubwürdig. Oder sei guten Mutes. Oder weißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und du hast die Hosen voll. Verstehst? Und sag, ach, fürchtest dich und musst hin. Du musst zu deinem Chefin mit ihm sprechen oder du weißt, der kündigt mich. Der schmeißt mich raus. Und so viele Dinge. Weißt du, das ist so menschlich und wir müssen Menschen werden, bevor wir Christen werden. Auf dem Boden der Menschlichkeit runterkommen. Wir haben alle Angst und die frommen Sprüche lenken uns nur ab. Bannen uns, binden uns. Weißt du, das sind Tricks vom Satan oft, diese frommen Sprüche. Am besten ist, du schweigst. Was sagt die Bibel? Seid stille, ich will für euch streiten. Das ist, was Gott den Kindern Israel gesagt hat. Nicht, dass du jetzt Mut einredest. Nein, seid still. Ich kann es nicht. Wir können es nicht. Wir sind geliefert, auf Deutsch gesagt. Und wenn du in so einer Situation bist, wo du geliefert bist, bist du reif für Gott, für den Himmel, für die Herrlichkeit. Unser Kopf sagt oft ganz was anderes als unser Herz. Wir fühlen uns bedroht. Und in solchem Zustand, und ich will gerade zu Menschen sprechen heute, die in solch einem Zustand sind, ich bin verzweifelt, ich sehe nicht weiter, ich sehe keinen Horizont mehr, ich sehe kein Ende, das wird immer schlimmer. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, glaube ich, heute oder gestern, hat er geschrieben, weißt du, ich bin arbeitslos geworden, bin gekündigt worden, und dann hat man mir unterstellt, die Dinge, die ich gar nicht getan habe, verstehst du, und jetzt habe ich noch ein Gerichtsverfahren am Hals, und jetzt muss ich Hartz IV beantragen, jetzt bin ich kann nicht mehr schlafen, ich schlafe nur noch mit offenen Augen, bin am Ende. Weißt du, was willst du sagen? Du kannst sagen, nur ich bete für dich, ich liebe dich, und ich bringe das zu Gott, ich kann nur mit Gott reden, und er wird seinen Engeln befehlen, er kann machen. Und er macht es auch, auf wunderbare Art und Weise. In solchem Zustand, und das ist, was du sagen kannst anderen Menschen, Gott wird dich nicht fallen lassen. Er wird dich irgendwie durchbringen, denn er hat versprochen, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Das sagt sehr viel, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. In solch einer verzweifelten Lage, weißt du, da kannst nichts einreden und einsuggerieren, proklamiere, bekenne. Verstehst du, das ist alles Spinnerei, in aller Liebe. Israel stand vom Roten Meer. Jetzt proklamiert, hinter euch die Ägypter, vor, links und rechts vor euch die Berge und vor euch das Meer. Jetzt proklamiert, meine Feste. Die haben geheult, geflennt. Du kannst den Leuten viel erzählen, wenn du in einer Gefahr bist, in Lebensgefahr, Existenzgefahr, deine Existenz bedroht. Weißt du, da kann ich nur an Gott mich halten. Herr, du lässt dein Kind nicht fallen. Du lässt dein Kind nicht fallen. Gott hält zu dir, wenn dich alle verlassen. Alle Geister von dir gehen. Gott hält zu dir. Er bekennt sich zu dir, auch wenn du gar nichts mehr hast und gar nichts mehr bist und gar nichts mehr kannst und keiner mehr an dich mehr glaubt. Er bleibt bei dir und du darfst stille sein. Und das ist, was der Heilige Geist uns beibringen möchte. Sei stille. Sei still. Weine. Warte auf Gottes Eingreifen. Warte auf ein Wunder. In schwierigen Zeiten weiß ich nur, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Das ist das Einzige, was ich weiß. Dass er auch der Herr in schwierigen Lagen ist, dass er die Übersicht über alles hat, dass er jede Situation beherrscht, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Gott ist der Herr, wenn ich schwach bin. Gott ist der Herr, wenn ich elend bin. Gott ist der Herr, wenn es mir dreckig geht. Gott ist der Herr. Er regiert, wenn alles gegen mir spricht, alles so paradox. Weißt du, das ist so komisch. Du glaubst an den Sieg Jesu. Du bist überzeugt, Gott ist gut. Aber was erlebst du? Genau das Gegenteil. Du weißt, der Herr heilt die Kranke. Der hat schon so viele Kranke geheilt, aber mich heilt er nicht. Das ist immer das Komische. Mich heilt er nicht. Die anderen schon. Aber bei mir passiert nichts. Und du verzweifelst. Dabei bricht alles zusammen. Geh den Bach runter. Es ist nicht einfach, in schwierigen Lebenssituationen Gott zu vertrauen, auf Gottes Wort zu hören, die Bibel zu lesen. Da blätterst und da suchst, ich brauche ein Wort von Gott für meine Situation. Da ist auch also Schwierigkeiten, auf die Predigt zu hören. Weißt du, von was redet er da vorne? Ich weiß, um was es geht. Und wie kann ich mich an Gott festhalten? Gottes Worte sind zwar mutmachende Worte, und zwar, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Das muss ein Rema-Wort werden, dass Gottes Geist zu dir persönlich, höchstpersönlich sagt, Johannes, ich werde dich nicht verlassen. Bleib fest. Lass dich nicht erschüttern. Ich will dich nicht verlassen und dich versäumen. Der Gläubige weiß, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und dort werde ich aufgefangen. Hier kann ich schwach sein, hier kann ich weinen. Weißt du, hier bin ich zu Hause. Hier kann ich so sein, wie ich bin. Hier kann ich arm sein, ich kann in Gottes Hände fallen. Hier kann ich krank sein, hier kann ich verstümmelt, verkrüppelt sein. Hier kann ich elend sein. Hier kann ich zweifeln. Vergiss die Leute. Weißt du, der Thomas hat nur einmal gezweifelt in seinem Leben. Und dann gleich ein Etikett verpasst, Thomas der Zweifler. Vergiss, die Leute sind so schnell mit ihren Urteilen, mit ihren Etiketten, Thomas der Zweifler. Und der Thomas ist bis nach Indien gekommen. Ich bin in Cochin gewesen, wo er zuletzt gepredigt hat, und in Madras, wo er ermordet wurde. Verstehst du? Er hat bis nach Indien das Evangelium gebracht. Und wenn du heute durch diese Gegend reist, überall findest du Thomaskirchen. Petruskirchen findest du nicht, höchstens die katholische Kirche. Aber Thomaskirchen findest du nicht. Dort findest du nur Thomasgemeinden. Und dort feiern sie Gottesdienst. So der Bruder Thomas, der Apostel Thomas hat ihnen das Evangelium gebracht. Auch wenn wir verzweifeln, auch wenn wir versagen, ich darf mich in die Hände Gottes begeben und fahre dann einfach, weißt du, wie das ist? Das kann man nicht lernen, das lernt man nicht. Das muss der Heilige Geist uns helfen, dass wir so richtig fallen lassen in Gott. Weißt du, ich mache immer die gleichen Fehler. Bei Gott kann ich sein, kann ich einfach sein. Weißt du, Gott, er nimmt mich so an, wie ich bin. Herr, erbarm dich meiner. Und alles ist Gnade, Geschwister, alles ist Gnade. Und er macht mir dann Mut und sagt, du, ich stehe zu dir. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Nicht nur am Sonntag, wenn es glatt ist und schön ist und alle Halleluja schreien. Auch an Tagen, wo schüttet Hunde und Katzen. Ja, da ist der Herr bei uns. Auch wenn wir schwer zum Glauben haben. Weißt du, Gott hat seinen Sohn gegeben und das beweist schon die Liebe Gottes zu uns. Er gab seinen Sohn, er gab den Heiligen Geist und ich darf mich auf Gott verlassen, die Gegenwart Gottes. Ich weiß, der Herr liebt mich, auch wenn alles gegen mich spricht. Hier im Herzen, hier drin. So, einfach Gott sich hingeben, absolut bedenkenlos. Jetzt, Herr, mach, nimm das alles, nimm das. So wie der Gerichtsvollzieher nimmt alles mit, nimmt alles mit. Weißt du? Verstehst du, und du merkst, wie deine Wohnung ausgeräumt wird. Und nimmt alles mit, aber sie können dir das Leben nicht nehmen, den Frieden nicht nehmen. Verstehst du? Wir merken plötzlich, an was wir überall hängen, wo wir gar nicht frei sind. Ich kann auf das nicht verzichten, ich kann auf das nicht verzichten. Fang an, bedingungslos sich in die Hände Gottes fallen zu lassen. Und Herr, mach du es, mach du es, wie du es willst, dein Wille geschehe. Weißt du, wir beten so fromm. Und so religiös, dein Wille geschehe. Aber wenn es wirklich passiert, wenn der Wille Gottes anfängt zu geschehen, wenn die Jacke weg, Hemd weg, Unterhemd weg, Hose weg, Schuhe weg, Unterhose weg, du bist plötzlich nackt vor Gott. Und das müssen wir lernen, nackt vor Gott zu sein. So, verstehst du, so führt Gott uns. Herr, mach du, wie du es willst. Und etwas, was wir hier im Westen nicht können, was die Inder besser können und andere Völker und Kulturen, die ärmer sind, sich dem Schicksal fügen. Das ist ein Geheimnis, sich dem Schicksal fügen. Einfach, ich nehme das aus der Hand Gottes. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen und alles hat jetzt einen Zweck. Was hier passiert, hat seinen Zweck, ist Schicksal. Schicksal ist für mich ein anderes Pseudonym für Gott, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. So, Schicksal. Und füg dich deiner Bestimmung. Auch dein Leben hat eine göttliche Bestimmung. Vielleicht will der Herr dir was anderes geben. Aber der Herr kann dir erst was anderes geben, wenn er das alte Plunder dir weggenommen hat. Zuerst musst du ja, den alten Wagen Schrott fahren, damit du einen neuen kriegst. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Autos besitzen. Das gehört sich nicht. Weißt du, und das nimmt. Und du kannst nichts dagegen tun. Wenn einmal Schicksal passiert, wenn es Schlag auf Schlag geschieht, du musst dich nur dem Schicksal fügen. Und wenn du etwas dagegen tust und denkst, ich muss jetzt bremsen und aufhalten, da verschlimmerst du die ganze Situation. Da verbitterst du. Warum hast du uns rausgeführt? Wären wir bloß keine Christen gewesen, geworden, das wäre uns gar nicht passiert. Verstehst du? Dann fangen wir an zu fluchen. Du verlängerst und vergrößerst deinen Leidensweg, wenn du dagegen protestierst. In Epheser 1, Vers 3 bis 7, aber ich lese nicht alles, ich lese nur eine Zeile. Er hat uns bestimmt. Steht, was Paulus sagt. Er hat uns bestimmt. Er hat uns bestimmt. Und über dein Leben steht eine Bestimmung. Denk drüber nach. Wir sind von Gott bestimmt. Und alles ist Gnade, was in deinem Leben passiert. Es bestimmt deine Lebenszeit, wie lange das dauert. Ja, von Gott bist du bestimmt. Du kannst dich schütteln, so viel du willst. Kannst weglaufen, so weit du willst. Es geschieht sein Wille. Absolut. Ich möchte noch ein Thema ansprechen. Sorgenkinder. Also, wir haben Problemkinder vielleicht in der Familie oder was, wie auch immer. Oder unsere Mitmenschen, Partner, Partnerin, Problemmenschen. Weißt du, wir wissen gar nicht, für was die Leute vorgesehen sind. Weißt du, manche Problemkinder, die haben auch einen Auftrag von Gott. Die haben auch einen Auftrag von Gott. Weißt du, der Teufel verhindert, dass sie gar nicht geboren werden und so weiter, dass ihr Leben verbaut ist oder was auch immer ist. Und jetzt versucht der Teufel durch die Problemkinder die Eltern zu entmutigen, die Familie zu zerstören, den Einzelnen zu verhindern, zu blockieren, zu ängstigen, zu verwirren. Denk nur an Moses. Moses war ein von Gott bestimmter, erwählter Heiland, Messias. Und was sollte man, da geht ein Gesetz vom König aus, wirft es alle Kinder in den Nil, ersäuft alle Knaben. Er solle gar nicht geboren werden. Doch Gott macht aus dem Fluch einen Segen. Dieser Junge wird aufgefischt, weil hier die Mutter geglaubt hat, aber die konnte nicht. Die konnte nur bis zu einer gewissen Zeit das Kind bewahren. Lies diese Geschichte von der Jochebed, der Mutter Moses. Und dann hat sie Gott überlassen. Mach du, lieber Gott. Du hast mir den Jungen gegeben, ich kann den nicht mehr länger bewahren. Und dann hat Gott das Kind in seine Hand genommen. Dann kam das Kind im Haus Pharao. Besser hätte es gar nicht haben können. Und Gott macht es zum Segen. Und als sie gesagt hat, mach du was, sie hat nicht mehr sich darum gekümmert. Nur die Miriam, die Schwester von Moses, die Tochter, hat sich noch um den Jungen gekümmert. Oh, ich kenne eine Frau, die ist gerade geboren und die kann das Kind stillen. Der Teufel will verhindern, will manches Kind verhindern, dass es nicht geboren wird. Vielleicht bist du selber so ein Fall, wo gar nicht geboren werden sollte, wie auch immer. So, die ganzen heiligen Frauen haben große Probleme gehabt mit der Geburt. Sie waren unfruchtbar. Ihr Leib war verschlossen, steht in der Bibel. Weißt du, wer hat ihr Leib verschlossen? Der Teufel. Denn der Teufel wusste, ein Isaac wird geboren. Der Teufel wusste, der und der wird geboren. Verstehst du? Und deshalb versucht der Teufel zu verhindern, wenn er nicht anders verhindern kann, verschließt er die Leiber von den Frauen, von heiligen Frauen. Die Kinder sollen nicht geboren werden, aber sie kamen trotzdem, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was das auch immer heißt, die Werke des Teufels zu zerstören, die sind gekommen. Gott ist immer in der Realität, er ist dieser daseinende Gott. Die Kinder kommen, die sind da. Bleib auch du in der Realität. Weißt du, mein Schicksal, füge dich deinem Schicksal, nimm dein Schicksal aus der Hand Gottes, akzeptiere, was ist, das ist, was nicht ist, ist nicht. Leicht zu sagen, Pastor. Weißt du, das ist leicht zu sagen. Nimm die Situation achtsam wahr und sag, Herr, ich nehme es aus deiner Hand. In dem Moment, wo du aus der Hand Gottes nimmst, ist das Problem ganz was anderes. Es ist nicht mehr dein Problem, es ist Gottes Problem. Und der Herr hat Moses dann in seine Hand genommen. Paulus auf die Überfahrt nach Rom, Apostelgeschichte 28, kannst nachlesen. Da geriet er in Sturm. Man hat ihm nicht geglaubt, als er sagte, wir sollten jetzt nicht wegfahren, wir sollten hier überwintern. Er sollte nach Rom kommen. Er wollte nach Rom kommen. Verstehst du? Er wollte. Gott erfüllt unsere Wünsche. Gott weiß, was wir wollen. Verstehst du? Und jetzt, er wollte nach Rom. Aber wie soll der arme Paulus nach Rom kommen? Und der Teufel wusste ganz genau, wenn der, was der sich in den Kopf setzt, das wird er verwirklichen. War ja ein Choleriker. Und das wird er machen. Er kommt nach Rom, aber das muss ich unterwegs verhindern. Und er hat versucht, unterwegs zu verhindern. Dann kam ein großer Sturm, schon tagelang haben wir keine Sonne gesehen. Hör mir zu, jeder, der von Gott eine Bestimmung hat, eine Erwählung hat, der Teufel setzt alle Register, sieht alle Register und macht alles, damit du dort nicht hinkommst. Da ist die Hölle los. Weißt du, die ganze Hölle tut sich auf. Schon tagelang sehen wir keine Sonne. Und ich will auf diese Geschichte etwas lernen und etwas weitergeben, was mir groß geworden ist. Weißt du, und dann betet Paulus und plötzlich hat er eine Vision. Heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Und der Engel Gottes hat ihm ein paar Sachen gesagt. Isst, stärkt euch und den Rest schmeißt ihr über Bord. Erleichtert das Schiff. Das ist Befreiung. Und das muss ich jetzt dem Kapitän sagen. Das Schiff wird untergehen. Das Schiff wird kentern, aber die Mannschaft wird gerettet werden. Gott hat zu ihm gesagt, alle, die mit ihm mitfahren, werden gerettet. 276 Seelen. Bruder und Schwester, alle, die mit ihm mitfahren, deine Kollegen, Freunde, Nachbarn, deine ganze Sippe, da ist so viel drin. Alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet, aber das Schiff wird kentern. Das Schiff. Und wir sollen uns nicht an Äußerlichkeiten aufhalten. Menschen gehen bei Gott vor Sachen. Menschen gehen bei Gott vor. Das Schiff wird nicht gerettet. Gott hat kein Interesse, Schiffe zu retten, Kirchen zu retten, Gebäude zu retten, Häuser zu retten, aber Menschen. Gott liebt die Menschen. Und er kam, hat Jesus gesandt, um Menschen zu retten. Dein Körper, das ist dieser Vehikel, dieses Fahrzeug, das Schiff. Dein Körper wird zerstört, den musst du hier lassen. Deine Gesundheit, deine Familie, das Äußere, das Drumherum wird zerstört. Aber die Seele wird gerettet. Die Seele wird gerettet. Weißt du, dein Ruf wird vielleicht zerstört, deine Kraft wird abnehmen, aber deine Bestimmung, du kommst nach Rom. Wenn Menschen auf Gott hören und Gott dienen, Gott hilft ihnen, er lässt deine Seele nicht verloren gehen. Herr, du hältst meine Seele. Satan, du kannst alles wegnehmen, aber die Seele nicht. Taste seine Seele nicht. So heißt es beim Hiob. Und Gott hilft und der Kapitän macht dann mit, ist einverstanden, gut, wir werden jetzt Abendmahl feiern. Sie nahmen das Brot, er dankte, heißt es wie beim Abendmahl. Und dann hat er gesagt, und den Rest über Bord, alles über Bord, alles über Bord. Der Kapitän musste glauben, der hat jetzt vorher nicht geglaubt, jetzt muss er glauben lernen. Und du siehst, Ungläubigen müssen manchmal lernen durch Stürme und Gefahren und was auch immer ist. Der Herr lässt uns nicht untergehen. Der Herr bringt uns schon ans Ziel. Glaub mir das. Du bist nicht umsonst hier und hörst nicht umsonst diese Predigt. Ich denke nur, in Kana, plötzlich merken die Leute, du, denen geht der Wein aus. Und da wäre die Hochzeit geplatzt. Und es war die Hochzeit wahrscheinlich von Nathanael, einem Freund von Jesus. Und Jesus lässt seine Freunde nicht untergehen. Der hilft ihnen. Und dann sagt Maria, du, was er euch sagt, das tut. Und was hat er ihnen gesagt? Dumme Sachen zu machen, Wasser zu schöpfen und dann dieses Wasserglas da den Speisemeister zu geben. Wenn du Gottes Wunder erleben willst, musst du dich auf Gott einlassen, was er dir sagt. Das ist es nämlich. Jetzt lernst du Gehorsam. Gott lässt dich nicht untergehen, aber du musst Gott gehorchen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Was Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort sagt, was Gottes Wort sagt, ist nicht logisch. Absolut nicht. Was Gottes Wort sagt, ist nicht logisch. Weißt du, was die Nüchternheit sagt, was der Verstand sagt, das ist nicht logisch, der Menschenverstand. Weißt du, du kannst das nicht darauf verlassen, was der Arzt sagt. Weißt du, unheilbar. Für den gesunden Menschenverstand ist es unmöglich. Aber wir haben noch einen übernatürlichen Boss und Chef und Heiland. Und deshalb hör, was der Herr sagt. Und deshalb höre nicht auf die Menschen, sondern was sagt er in meiner Situation, mit diesem Fall, in diesem Problem? Und jedem sagt er was anders. Und das ist Gnade, wenn du darauf eingehen kannst, ich gehorche. Blind. Und Gott arbeitet, solange du gehorchst. Sobald du einwilligst, fängt er aber an, wenn du einverstanden bist und du einsiehst, so diese innere Bereitschaft ist der Schlüssel, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Und warum gab es in Ägypten so viele Plagen? Ich denke, ein Teil der Plagen haben die Kinder Israel auch mitgemacht. Und die Frage ist, was mich bewegt, warum ließ der liebe Gott so viele Plagen über Pharao ergehen? Der Pharao sollte die Macht Gottes kennenlernen. Weißt du? Und das ist nämlich Problem, Kinder. Und die ganzen Plagen, was du manchmal hast, damit Pharao, die Menschen, die sich so stark fühlen, wer ist Gott, wem muss ich da gehorchen? Wer ist der Chef da? Der Pharao muss kennenlernen über die Plagen, was und wer der Herr ist. Und du musst, vielleicht bist du der Pharao, der lernen muss, Gottes Wege und Gottes Arbeitsweise und Gottes Methode kennenzulernen. Pharao wurde geprüft, geschlagen, aber das hat den Glauben in Israel wieder geweckt. Die Israeliten, oh, wir haben einen großen Gott, Halleluja. Aber später, als sie dann vor Kanaan standen, mussten sie wieder was Neues lernen, verstehst du? Und da mussten die Restlichen, die Gläubigen, die das noch nicht erlebt haben, auch diesen lebendigen Gott kennenlernen. Sei stille, hofft auf den Herrn. Aber die haben es vergessen nach 40 Jahren. Sein Untergang war die Verherrlichung Gottes. Und alles, was hier Gott eingerichtet hat, was im Leben passiert, in aller Liebe, das will ich euch weiter sagen, ist zur Verherrlichung Gottes. Dass Gott groß wird. Nicht, dass ich groß werde. Ich muss pleite gehen, damit Gott groß wird. Ja? Ich muss versagen, damit der Herr aufersteht und der Herr den Sieg hat. Ich muss verzweifeln. Es geht nicht um die Verherrlichung der Menschen. Oh, das hat er geleistet. Nein, der Herr hat es getan. Mit Ross und Mann und Wagen, hat die Miriam nachher gesungen, hat der Herr sie geschlagen. Verstehst du? Der Herr, nicht der Moses. Es geschieht alles nach dem Willen Gottes. Und jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Unser Leben, eigentlich Brüder und Schwestern, ist nicht umsonst. Du lebst nicht vergeblich. Auch wenn du vergeblich arbeitest, du denkst, das ist alles für die Katz. Was ist dabei rausgekommen? Durch deine ganzen Predigten, durch deine ganzen Einsätze, durch deine ganzen Missionsaktionen, was ist dabei rausgesprungen? Eigentlich muss ich sagen, nichts. Aber für die Ewigkeit ist was rausgekommen. Unterm Strich. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Und ich bin sicher, alles, was so nutzlos ist, so vergeblich ist, das zählt in der Ewigkeit. Und alles andere ist nur Stroh und Stoppeln. Unser Leben ist nicht umsonst. Weißt du, es sieht aus, du bist für nichts brauchbar. Für nichts zu verwenden. Ich weiß nicht, ob du dich so doof vorkommst, aber vielleicht fühlst du das, ich bin zu nichts Nutze. Zu was bin ich Nutze, lieber Gott? Aber der Herr Jesus hat alles, oder der allmächtige Gott hat jedes Wesen, jedes Tierchen, alles für irgendeinen bestimmten Zweck geschaffen. Auch die Bazillen, die Bakterien, die Mücken, die Stechmücken. Verstehst du? Alles hat eine bestimmte Bestimmung. Und eine Mücke kann einen Löwen zum Heulen bringen. Tja, eine Mücke, einen Elefanten. Du musst nicht denken, ich muss ein Löwe sein. Nein, sei das, was du bist. Gott will dich gebrauchen. So, auch der Prediger, der Salomo-Prediger schreibt, alles ist Haschen nach Wind. Es sieht alles so vergeblich aus, was du machst. Aber, weißt du, unsere Werke werden nicht untergehen. Paulus wird auch gedacht haben, ich habe umsonst gekämpft, umsonst gebetet, umsonst gewirkt. Aber guck mal, fast das halbe Neue Testament hat er vollgepinselt. Er hat einen Römer geschrieben, hat einen Galater geschrieben, einen Korinther geschrieben. Er hat Luft gemacht, das, was Gott ihm gegeben hat. Und guck mal, heute predigt Paulus zu vielen, vielen Menschen, zu Millionen. Aber dort im Gefängnis ist er angebunden an den Soldaten. Deine Tage, deine Erinnerung, dein Dasein, deine Existenz geht nicht verloren, wenn du im Herrn gelebt hast, dem Herrn gedient hast. Gott lässt dich nicht untergehen, gerade nicht in Panik, wenn der Teufel dir erzählt, ja guck mal, was wird. Hier ein Prediger, Jonathan Paul, der sogar die Pfingstbewegung begründet hat, liegt hier an der Bergstraße in Steglitz. Und in den letzten Tagen, wo er gelebt hat, ruft er einen anderen Pastor an und sagt, du, alles ist umsonst gewesen, was ich getan habe. Alles ist vergeblich. Weißt du jetzt, mein Werk geht verloren, zerbricht alles. Alles war umsonst. Und dann hat der andere Prediger, der da war, sagt, Bruder, nein, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Auch wenn du die Resultate nicht siehst. Auch wenn du nicht siehst, was dabei rausgekommen ist. Und es ist gut so, dass du nichts siehst. Warum dann bildest du dich nicht ein? Und denkst jetzt, guck mal, das habe ich geschaffen, die Pfingstbewegung. Ich habe es gegründet. Nein, der Herr hat die Sache weitergeführt. Gott lässt dich nicht untergehen. Einfach bleib in der Hand Gottes, bleibe ruhig, reg dich nicht so auf, behalte den inneren Frieden. Ich bin erlöst, das ist Gnade. Ich diene Gott, es ist Gnade. Tu nicht aus Panik und aus Angst, renn nicht weg und schmeiß nicht alles hin. Bleib, wo du bist, mach das, was du bist. Hör auf das Reden Gottes. Gott lässt dich nicht untergehen und hör, was er dir sagt. Und dann bleib dabei. Ich habe das getan. Und meine Bibel sagt, wenn wir das getan haben, was wir sollten einfach noch ein Gebet anhängen. Und ich danke dir, dass ich ein unnützer Knecht sein durfte oder eine unnütze Magd. Ich habe getan, was ich sollte. Von Maria Magdalena heißt es, und sie tat, was sie konnte. Tu das, was du kannst und nicht mehr. Und mehr brauchst du auch nicht zu tun. Mehr verlangt auch Gott nicht von dir. So wichtig. Geh nicht nach deinen Gefühlen und was die anderen Leute sagen. Ja, guck mal, weißt du, am Grab bei der Beerdigung wird so gelogen. Verstehst du, wird erzählt und so weiter. Oder oft wird gar nichts gesagt. Verstehst du, die Person war viel, viel großartiger und viel tiefsinniger. Aber da wird erzählt und gebabbelt und gequatscht. Verliere nicht das Ziel Gottes aus deinem Auge. Du bist ein Gedanke Gottes und Gott geht mit dir einfach seinen Weg, auch wenn es manchmal zickzack aussieht. Da und dort und so weiter. Du bist schon auf dem richtigen Weg, auch wenn es zickzack in deinem Leben geht. Vertraue Gott. Er arbeitet, er braucht keinen roten Faden. Weißt du, oder dass er einen Sinn dahinter sieht. Gott hat einen Plan für dein Leben und das passiert so nach seinem Willen. Auch wenn sich alle gegen dich verschworen haben, so wie beim Paulus bei der Überfahrt, lass dich nicht verwirren. Du hast ein Ziel vom Herrn und verfolge dieses Ziel konsequent. Bleib bei dem Herrn. Zweifle nicht an seiner Weisheit, ein Bibelwort und ein Gedanke, was Gott mir mal gegeben hat, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Was du im Gebet gesehen hast, du standst vor dem Herrn, hast vor dem Herrn geweint, Gott hat dir ein Licht gegeben, eine Offenbarung gegeben, dann bezweifle nicht, wenn Finsternis, wenn Wolken da sind, du hast eine Vision gehabt, du kommst nach Rom oder wo auch immer, wo Gott dich hinbringen will. Lass dich vom Geist Gottes leiten und verharre nicht in blinder Passivität. Ja, da kann ich nichts tun. Nein, ich tue das, was ich kann. Und dann gehe ich weiter mit Gottes Hilfe. Ich will nicht dem Fleisch gefallen, sondern ich will dem Herrn gefallen, nicht meinen Gefühlen. Sei bereit, Gottes Willen zu tun, wo du auch immer bist. Im Willen Gottes, Herr, das ist auch von dir. Ein Schicksalsschlag vielleicht. Ja, aber du hast es zugelassen. Du hast es so zugelassen. Psalm 116, Vers 15. Der Herr lässt die Seine nicht untergehen. Verstehst du? Der Herr, Psalm 116, Vers 15. Der Herr lässt die Seine nicht untergehen. Dafür ist ihm ihr Leben viel zu wertvoll. Dein Leben ist Gott viel zu wertvoll. Das hat das Leben seines Sohnes gekostet. Du bist Gott viel zu wertvoll. Er hat so viel in dir investiert. Das erste Leben hier ist nur unser Trainingslager für eine höhere Aufgabe. Er lässt die Seine nicht untergehen. Hier nimmst du nur die Lektionen durch. Weißt du, da bist individuell geschult. Und dann hast du verstanden, dann geht es wieder weiter. In Römer 14, Vers 4, da steht, ob jemand steht oder fällt, so steht oder fällt seinem Herrn. Und ich möchte noch eine Wahrheit weitergeben. Weißt du, du sollst aufhören, andere Leute zu richten. Wenn du siehst, jemand ist gefallen, jemand hat Fehler gemacht, jemand hat versagt, jemand hat das Ziel nicht erreicht, jemand ist krank geworden, jemand ist schwach geworden, jemand hat den Herrn verleugnet. Schau dir den Petrus an. Du bist nicht für deinen Bruder verantwortlich. Du bist für deine Schwester nicht verantwortlich. Du musst auf dich selber aufpassen. So, er steht oder fällt seinem Herrn. Wie heißt es im Römer 14 hier? Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er fällt seinem eigenen Herrn. Und er wird aber aufrecht gehalten durch Gott oder auch nicht. Verstehst du? Das ist Gottes Sache. Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten, wenn es sein muss. Eine andere Übersetzung sagt, du bist nicht der Herr deines Mitmenschen. Du verfügst nicht über ihn. Mit welchem Recht willst du ihm also verurteilen, ob es im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt? Es ist die Sache zwischen ihm und Gott. Verstehst du? Da bist du nicht verantwortlich und misch dich nicht rein in Gottes Sache. Gott ist der Richter. Oder eine andere Übersetzung sagt weiter, und die eine Übersetzung noch, und er wird im Glauben festgehalten, der Herr hält ihn fest. Eine andere Übersetzung, es ist so schön manchmal, wenn du die Bibel nicht richtig verstehst, nimm verschiedene Übersetzungen nebeneinander. Da gibt es gute Möglichkeiten, besorg dir verschiedene Bibelübersetzungen. Und da heißt es weiter, wie kannst du den Diener eines anderen richten, also eines anderen Herrn? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt, nicht du. Er wird aber stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Auch wenn er gefallen ist, er steht. Verstehst? Du musst nicht dich sorgen, ja, was ist mit dem Bruder oder mit der Schwester? Gott hat sie in diese Situation oder ihn in diese Situation hineingelassen und Gott sorgt für ihn weiter. Eine andere Übersetzung sagt, wie kamst du dazu, den Sklaven oder die Sklavin eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen und so weiter zu richten? Und es geht nur um ihren Herrn, es geht nur ihrem Herrn etwas an, ob sie steht oder sie stehen oder fallen. Es geht nur Gott was an. Problemkinder hin und Problemkinder her. Weißt du, wir verstehen vieles nicht. Ich habe es auch mit meinen Kindern auch manche Probleme gehabt. Weißt du, ich will dir gar keine Geschichten erzählen, will ich auch nicht. Aber wir haben mehr genug als Probleme gehabt. Plötzlich steht Polizei an der Tür, verstehst du? Und wir haben Hausdurchsuchung. Ja. Weil die Kinder Dummheiten gemacht haben. Wir sind Pastoren. Also wir sind fromme Leute, aber da passieren Dinge, da bist du entsetzt. Und sagst, Junge, wie kannst du das? Aber, weißt du, wir haben gelernt, weißt du, mitleidvoll, barmherzig zu sein, gnädig zu sein, wenn es in anderen Familien sowas passiert. Weißt du, da passieren andere Dinge. Wie kommst du dazu? Es geht nur ihrem Herrn etwas an, ob sie stehen oder fallen. Und sie werden aber stehen bleiben, denn der Herr hat die Macht, sie aufrecht zu halten. Der Herr. Gott lässt niemand untergehen, Brüder, Schwestern. Weißt du, an den schwachen Geschwistern, und jetzt habe ich noch etwas, wo ich schnell noch loswerden möchte, weil Gott das auf mein Herz gelegt hat, alles ist Gnade. So, an den schwachen Geschwistern lernen die Gesunden etwas. An den Kranken lernen die Gesunden etwas. Weißt du, da lernen sie, sie zu tragen, die Schwachen. Sie lernen ihnen zu helfen. Sie lernen ihnen beizustehen. Sie lernen ihnen zu vergeben. Sie lernen, ja, ihnen zu dienen. An den Schwachen lernen die starken Geschwister in der Gemeinde. Und wenn sie das nicht lernen, werden sie mal die Lektionen bezahlen und durchnehmen. Sie lernen, an ihnen Geduld zu haben. Und sie lernen, sie zu verstehen. Geschwister, das ist so großartig, wie Gott die Seine schult. Deshalb in der Gemeinde gibt es ein paar Starke und dann gibt es einen Haufen Schwache. Und deshalb sagt die Bibel, trag die Schwachen. Und du lernst an den schwachen Geschwistern, sich in ihrer Lage zu versetzen. Mit ihnen Mitleid zu haben. barmherzig zu sein. Verstehst du? In der Bibel heißt es, wenn du barmherzig bist, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Und wir wollen das alles haben. Wir müssen diesen Weg gehen. An anderen, an den schwachen Geschwistern lernst du, nett und freundlich zu sein und nicht den Glauben zu verlieren. Du lernst an ihnen lieb zu sein, sie durchzutragen, sich an ihnen, sie zu halten, für sie zu beten. Du musst nicht sagen, ich will dir die Hand auflegen und beten. Nein, du kannst im Geist zu Hause im Bett beten. Die meisten Leute denken, sie müssen in der Gemeinde groß Theater machen. Nein, zu Hause im Bett oder vor dem Bett. Wir müssen keine Show abziehen. An den schwachen Geschwistern lernen wir. Verstehst du, wir lernen eine ganze Menge an unseren schwachen, kranken, mühseligen, beladenen, kaputten, ja, Geschwistern, Brüdern und Schwestern. Wir lernen gnädig zu sein, denn wir wollen auch Gnade haben. Wir lernen großzügig zu sein. Wir lernen ein weites Herz zu haben. Ja, entgegenkommen zu sein, diese Tugenden, christlichen Tugenden. Gott lässt sie nicht untergehen, aber er stellt in unserer Nähe, verstehst du, damit wir was lernen. Vielleicht geben die uns mehr Kraft, als wir ihnen geben können. Ja, das ist so. Sie lehren uns zu überwinden. Gott lässt sie nicht untergehen. Auch, weißt du, auch sie haben einen göttlichen Zweck. Diese Problemkinder, Problemmenschen, Problemgeschwister. Gott hat mir, als ich so darüber nachdachte, diese Tage, weißt du, Gott hat diese Geschwister als Mörtel genommen. Weißt du, wie sind Steine, aber dieser Mörtel ist das, was verbindet, was es zusammenhält. Das ist der Mörtel. Im Bau Gottes, das, was die Fugen zusammenhält. Die Schwachen sind für die Heiligen da, für die Kinder Gottes, dass sie noch mehr geheiligt werden. Die sind schon heilig, die glauben, dass sie heilig sind. Aber jetzt werden sie durch die geheiligt, still zu sein, ruhig zu bleiben, dass sie wieder weiter wachsen und reifen und demütig bleiben. Das ist, was die schwachen Geschwister, die sind unsere Lehrer. Die Schwachen in der Familie, die Oma, der Opa, verstehst du? Könnt so viele mit hineinnehmen. Sie bringen uns in die Tiefe, sie bringen uns auf die Knie. Und sie lehren uns das Geheimnis der Gnade und das Geheimnis Gottes zu begreifen. Die schwachen Geschwister lehren uns, dass wir ihre Sünden tragen. Weißt du, Sündenvergebung haben wir diese Woche irgendwann gehabt in unseren Predigten. Weißt du, so wie Jesus unsere Sünden trug, so müssen wir die Fehler anderer tragen, verkraften. Verkraften, schlucken, so wie er unsere Sünden trug. Und Gott erlaubt. Und Gott erlaubt, dass der Moses ein Mörder wurde, dass er fliehen muss, dass er seine Karriere zerstört, dass er 40 Jahre in der Wüste sich rumtreibt. Gott erlaubt das, damit er ein Mann Gottes wird. Aber er soll im Nil ertränkt werden. Weißt du, da ist so vieles, was passiert ist. Wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, niemand kann Gott daran hindern. Da komm durch. Und du wirst wundern. Du wirst wundern, das ist meine Feststellung, du wirst wundern, wie Gott Menschen qualifiziert, ganz anders als wir denken, durch die Universität, er hat dort studiert, dort seinen Doktor gemacht und dort ist er, war er bei dem Professor, vergiss es. Denk an Simson. Simson war ein berufener Gottes, ein Heiland, sogar angekündigt von einem Engel. Und Gott ließ diesen Mann versagen. Und dann wurde er gefangen von den Philistern, seine Augen wurden ausgestochen. Und dann drehte die Mühle der Philister, bis er eines Tages, nach einer Woche, Monate, da so ein Fest, Dagons Fest ist bei den Philistern und plötzlich, ja, da muss der blinde Riese, dieser Herkules, der muss da, wird jetzt vorgeführt, das ist der starke Israelit, aber blind, unfähig, was zu tun, kommt aus der Tretmühle der Philister. Und von ihm heißt es, an seinem Todestag hat er mehr Leute, mehr Philister in den Tod gerissen, als in seinem ganzen Leben. Du siehst, an einem Tag, wenn du gereift bist, blind bist, unfähig bist, zum Gespött geworden bist, an dem Tag reißt du mehr Menschen in den Tod, was das auch immer heißt, als dein ganzes Leben lang. Verstehst du? Deine X-Stunde, die muss kommen in deinem Leben. Gott gibt dich nicht auf. Gott hat den Simson nicht aufgegeben, den Moses nicht aufgegeben. Niemand. Selbst wenn du von Gott wegläufst, wie dein Jona. Du denkst jetzt, ja, ich bin jetzt unterwegs nach Tarsis. Und was passiert? Was passiert? Weißt du, er will Gott weglaufen und ist schon auf der Hälfte des Weges, irgendwo da bei Malta. Und da kommt ein großer Sturm. Und was passiert? Und der Herr verschafft einen großen Fisch. Und 3 Tage Seereise, verstehst du schon? Schönes Stück, es war er gereist. Und Gott erlaubt Dinge, dass ein Sturm kommt, dass die anderen in Gefahr geraten. Du fragst dich manchmal, warum ist meine Familie so in Not? Warum ist meine Gemeinde so in Not? Warum ist meine Firma so in Not? Warum ist mein Volk so in Not? Weil Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan. Gott will dich an dem Punkt hinbringen, wo du von dem lieben Gott wegläufst. Und er tut das nur für dich, für Israel. Und ja, und plötzlich kommt dieser Fisch und die haben ihn aufgegeben. Ach, jetzt ist er weg, unser Jona. Aber was passiert? Der Jona, das war das erste Unterwasserboot, verstehst du, U-Boot. Verstehst du, er wird mit diesem U-Boot transportiert bis nach Joppe. Dort, wo er weggefahren ist, dort wird er wieder ausgespuckt. Und dort geht er nach Nineveh und erreicht mehr. Das hat bisher noch niemand erreicht. Das war ein guter Evangelist, ein Superstar. Da ist Billy Graham, ein Zwerg. Verstehst du, er predigt 3 Tage. In 40 Tagen, Nineveh geht unter. Und das ist eine Botschaft, eine Untergangsbotschaft, eine Gerichtsbotschaft. 40 Tage, Nineveh geht unter. Und was passiert? Der König von Assyrien, da war Hitler ein Heiliger. Verstehst du, die Assyrer waren Verbrecher. Die haben keine Gnade gehabt. Und diese Assyrer, die gehen alle auf die Knie. Sie beten und fasten. Sogar die Tiere haben nichts zu fressen bekommen. So radikal war diese Buße. Verstehst du, eine ganze Nation, eine ganze Stadt, Nineveh soll nicht untergehen. Und Gott hat die Stadt verschont. Und Nineveh und Jonah, die lernen müssen, was Gnade ist. Wie man mit Gnade umgeht. Ein anderes Thema. Weißt du, Probleme sind nur Lehraufgaben. Die lösen sich eines Tages in Luft auf. Aber du hast was gelernt. Du hast was gelernt. Einfach die Gnade Gottes. Gott will, dass wir seine Post öffnen, was er uns zu sagen hat. Und seine Impulse wahrnehmen, was er bewegt. Und seinen Anweisungen anfangen zu folgen. Hab keine Angst, Gottes Wege zu gehen, auch wenn sie ein bisschen rauf und runter gehen und ein bisschen turbulent sind. Hab Vertrauen in Gott, auch wenn du Gott nicht verstehst. Sag, du bist Gott, du bist souverän. Weißt, was die Moslems können, in aller Liebe, ich habe nichts mit Islam, aber was die Moslems können, weißt du, der Allah will es, der Allah will es, der Allah will es, der Allah will es, verstehst du? Wir sollen als Christen auch dahin kommen, dass wir sagen, unser Heiland will es. Weißt du, die machen uns was vor. Wenn wir nicht kapieren, die zeigen uns, die lehren uns die Lektion, die wir nicht kapiert haben. Der Allah macht's, der Allah macht's, der Allah macht's. Alles ist Allah in aller Liebe. Verstehst du? Der Allah will das so. Wir sollen wieder dorthin kommen, wo wir wieder einfach sagen, Gott, du machst es. Du hast mich angenommen, hast mich geliebt, hast mich getragen bis hierher, hast mich bewahrt, das ist alles Gnade. Wir können nichts. Du machst, was du willst. Wir sind in deiner Hand, wir sind dir ausgeliefert. Und ich bin Gott ausgeliefert, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn es danach ginge, ich bin ein perfekter Mohammedaner. Verstehst du? Ich bin Gott ausgeliefert, ich kann nichts. Er macht's. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Auch wenn es so aussieht. Ich bin ihm ergeben. Ich habe eine Situation gehabt, das war so schlimm in meinem Leben irgendwo. Weißt du, auch als Prediger macht man Höhen und Tiefen, dass ich gesagt habe, Gott, du kannst mich totschlagen, mir ist alles egal. Ich verstehe die Welt nicht, aber ich werde dir dienen, ich werde dir treu sein. Ich habe mein Leben dir gegeben und ich kann das Leben nicht mehr zurücknehmen. Und das kann ich nicht mehr. Ich habe Gott mein Leben anvertraut. Ich bin schon zu weit gegangen, ich habe schon zu viel mit Gott erlebt. Wenn ich jetzt zurückgehe, muss ich all diese Erlebnisse sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das war nichts. Also ich bin schon zu viele Meilen unterwegs gewesen. Ich kann das nicht mehr verleugnen. Wenn ich jetzt heute abfallen möchte, ich hätte Probleme abzufallen, dann muss ich alles sagen, das war alles vergeblich. Aber Gott war so gnädig. Gott hat durchgetragen, Gott geführt. Gott hat mich gelehrt. Und ich habe eines gelernt, sag nie, nie. Sag nie, nie. Und das, verstehst du, und hör auf, andere zu richten. Hör auf, andere zu richten. Denn nämlich, was du den anderen über die anderen redest, das trifft dich selber. Das passiert bei dir selbst. Deshalb rede über Gott, rede über den Heiligen Geist, rede über die Bibel, rede über Menschen, die schon in der Ewigkeit sind. Paulus, Johannes und Markus und Lukas und wie die Brüder auch alle geheißen haben. Verstehst du? Rede über die und dann hast du so viel zu reden. Aber rede nicht um Menschen, die leben. Denn was du sagst über andere, das trifft dich und zwar sehr hart. Und zwar, du zeigst mit einem Finger und 3 Finger zeigen auf dich zurück. Du kriegst wenigstens 3-fach zurück. Verstehst du? Warum viele krank sind, die richten. Und wer bist du? Aber Gott lässt uns nicht fallen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Gott liebt uns. Wir sind seine Kinder, wir sind sein Volk. Hab keine Angst, Gottes Wege zu gehen. Gott hört deine Gebete, auch wenn du es nicht verstehst. Gott hilft dich. Und er sagt, lies Psalm 91 noch, dich wird es nicht treffen, du sollst keine Angst haben, du bist in meinen Händen, du bist sicher, du bist geborgen, vertraue mir, Halleluja. Und das wollen wir tun, Gott loben und preisen. Wir haben die Musiker heute nicht da, die müssen beim Umzug helfen, aber wir werden ein Lied singen von der CD, Danke. Wir haben so viel Grund zum Danken. Und während wir singen, wir bringen unser Arbeit.